Hallo, ich bin Theresa. Ich bin heute Gast hier in dem Podcast und wenn ihr direkt zu mir springen wollt, dann nehmt doch die Kapitelmarken.
Und ich bin Philipp, der Moderator von diesem Podcast und ich möchte euch darauf hinweisen, dass bald das Pottwichteln 2022 stattfinden wird und ihr könnt euren Podcast oder euren Videocast, YouTube-Channel, was auch immer, anmelden bis zum 11.11. und Teil des RPG and More Pottwichtelns sein. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer eine ganz besondere Gästin, eine altbekannte und sehr beliebte Gästin, nämlich die Theresa Fritsch. Hallo!
Hi Philipp, ja, schön mal wieder zusammenzusitzen. Ist jetzt schon eine Weile her, eigentlich fast ein Jahr, oder?
Ist, glaube ich, sogar schon über ein Jahr her.
Ja, das letzte Mal vor Weihnachten.
Da haben wir, glaube ich, die Folge vor Weihnachten aufgenommen, genau.
Ja, jetzt haben wir es ja schon nach Weihnachten.
Genau, aber wir haben uns auf der Convention gesehen. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Aber erstmal für die wenigen HörerInnen, die dich noch nicht kennen, weil sie erst ganz neu dabei sind, wer bist du denn?
Ja, hi, also ich bin Theresa und ich bin jetzt seit einigen Jahren Vorstand im Würfelpech e.V., dem Verein für Spielen ohne Bildschirm an Halle an der Saale. Und wenn ich nicht gerade Vorstand bin und meinen ganzen anderen Spielkram mache, arbeite ich nebenbei halt in der Hochschuldidaktik momentan. Aber eigentlich war ich mal Biochemiker.
Wir haben heute wieder unsere Streberfolge. Das bedeutet, wir hatten ja jetzt im Dezember das RPG and More Pottwichteln, das heißt verschiedene Rollenspiel- und auch Brettspiel-Podcasts und YouTuberInnen, haben sich zusammengeschlossen. Jeder hat zwei Wünsche eingereicht, jeder hat zwei Wünsche bekommen. Und auch wir haben das natürlich gemacht, so wie es sein muss. Aber weil wir Streber sind vom nerdigen niveauvollen Trash Talk, gibt es immer wieder auch eine, oder diesmal sogar zwei, weil so viele sind, Streberfolge, in der wir einfach mal komplett alle Themen zumindest ganz kurz anreißen. Du warst letztes Jahr schon dabei, deswegen weißt du schon, wie es geht. Und wir starten aber wie immer mit einer kleinen Stärkung, denn wir haben ein wunderbares Rezensionsexemplar bekommen und ich weiß, dass du Tee gerne magst. Deswegen, auf jeden Fall. Was haben wir denn Schönes?
Ja, also es kommt in einem sehr schönen Reagenzglas, gut aufgemacht, mit einem wunderbaren Aufkleber von Liebherz seit 2019, also anscheinend gibt es die Firma noch nicht so lange, mit dem wundervollen Namen Schwester Sonne. Begrüße den Tag.
Wir beenden mit diesem Tee heute den Tag.
Ja, ne, also es handelt sich um einen grünen Tee, ein Sencha, um genau zu sein. Also Tee-Fans wissen beispielsweise, Sencha ist sozusagen eine besondere Sorte von Tee. Wir haben vorhin mal nachgeguckt, was das jetzt genau ausmacht. Und zwar gibt es immer einen Unterschied, wie man die Teepflanze ja am Ende behandelt. Und bei Sencha ist das so, dass man die Teeblätter, die relativ gleichförmig sind, einmal nicht, wie war das, trocknet, sondern
um das Fermentieren zu verhindern, es werden sie gleich ein bisschen nicht, nass
nicht,
gemacht.
Genau, es wird nicht fermentiert, sondern nach einer Trocknung wird sozusagen nochmal gedampft, um die Fermentation zu verändern. Aber es wird nicht geröstet. Das wird nämlich mit den Tees in China gemacht. Und Sencha sind vor allem japanische Tees. So war das. Und dieser Sencha-Tee ist versetzt mit Minze, Zitronengras, Zitronenverbene, Ingwer, Orangenschale, Zitronenschale, Sonnenblumenblüten und Eukalyptus. Ich finde, wenn man dran riecht, ist vor allem halt der Minzgeruch zu erkennen und auch so ein bisschen mehr in Richtung Kräuter, also nicht mehr so das starke Grüne von normalerweise.
Ich finde doch den Grünteegeruch, der kommt stark raus, ja.
Also eigentlich für mich riecht Grüntee immer so ein bisschen wie Heu. Aber hier hat man halt wirklich noch so dieses Minzige mit dabei. Ganz wichtig natürlich, auch da es ein grüner Tee ist, nicht bei 100 Grad aufgießen, sondern nur bei 60 bis 80 Grad.
Und für unsere StammhörerInnen, ihnen nicht die Finger verbrennen.
Ja, das habe ich dir jetzt abgenommen. Ich habe den Tee schon in eine Tasse gegossen. Sonst hättest du dir auch wunderbar die Finger an der gusseisernen Kanne verbrennen können.
Dann lass uns doch mal probieren.
Ich guck mal, riecht es genauso? Es riecht nicht so stark.
Aber man kann es noch doch gut rausriechen. Ja. Ich würde es wiedererkennen, glaube ich.
Ja, man merkt den erfrischenden Geschmack, ne, von der Minze. Und auch so ein bisschen das Eukalyptus kommt durch, finde ich.
Ja, absolut.
Den Rest weiß ich jetzt nicht. Also Zitronengras und Orangenschale.
Stimmt. Es hat einen sehr prägnanten Geschmack und die Geschmacksnoten gehen zumindest bei mir ein bisschen unter.
Ja, so Orange schmecke ich jetzt nicht so raus. Weiß nicht, ob es an meinen Geschmacksknospen liegt oder ob einfach die Minze und der Eukalyptus so im Vordergrund stehen.
Das bestimmt, weil du dir vor der Aufnahme noch kiloweise Kräuterquark reingespachtelt hast und deine Zunge ist komplett.
Ja, also vielleicht sollte ich nachher nochmal einen Schluck nehmen. Das ist schon die Kräuternote, die ist schon so auf der Zunge, ja.
Dann, nachdem wir uns gestärkt haben mit diesem doch köstlichen Tee, wie immer alles in den Shownotes, ihr kennt den ganzen Kram ja, starten wir mit der Medienschau. Dieses Mal pro Person nur eine ganz kurze Medienschau, weil wir so verdammt viele Themen haben. Und ja, du als Gästin darfst selbstverständlich anfangen.
Ja, also ich habe erst hin und her überlegt, was ich jetzt vorstellen könnte. Zurzeit lese ich nämlich gerade sehr viele Fachbücher und das will bestimmt jetzt keiner hören über Lehr- und Lernforschung. Glaube ich nicht. und da ist mir eingefallen, dass ich jetzt seit einer Weile ein Spiel spiele, also ein Spiel an der PS4, das ich immer mal wieder zwischendurch weiterspiele. Und das heißt Kena Bridge of Spirits. Das hat, so wie ich das gesehen habe, auch zwei Game Awards gewonnen. Und das kann ich absolut nachvollziehen, weil das ist ein wunderschönes Spiel in Sachen Worldbuilding, in Sachen auch Art Design und ebenfalls die Musik. Ja. Und es geht um ein junges Mädchen, das eine Geisterführerin ist. Die heißt also Kena die Geisterführerin. Und Kena ist also in der Lage, Geister, die jetzt noch in der hiesigen Welt verweilen, in die andere Welt hinüberzubringen durch ihre Fähigkeiten. Sie kann halt auch Geister sehen und entsprechend mit ihnen interagieren. Und Kena kommt in ein Dorf, das fast komplett zerstört wurde und wo noch viele Unruhegeister sind, die an sich in ein anderes Leben geführt werden müssen und gewisse Schmerzen erleiden oder einfach nicht zur Ruhe kommen. Und Kena versucht halt herauszufinden, was ist mit den einzelnen Schicksalen dieser Person passierend und die Geister, die halt ihr dabei helfen. Zu denen baut sie auch wie eine Art kleine Bindung auf, weil sie halt ihre Geschichte erzählen und weil sie Kena letztendlich dabei helfen, auch neue Fähigkeiten zu entwickeln. Das Spiel ist eigentlich ein Action-Adventure-Spiel. Das heißt also, man versucht halt auf einer großen, weitläufigen Welt kleine Rätsel zu lösen. Man hat aber auch Gegner, die man bekämpfen muss, wo man auch tatsächlich viel Geschicklichkeit braucht. Also zumindest ich bin wirklich nicht gut in solchen Spielen, wo es um Reaktion und Geschicklichkeit geht. Und ich brauche immer 10 Anläufe, bis ich überhaupt einen Bossgegner besiege. Aber vielleicht steckt da auch drauf der Anreiz, dass es halt die Schwierigkeit hat, dass man schon versucht, das immer wieder zu versuchen und nicht aufgibt sozusagen. Und es ist halt eine liebevoll gestaltete Welt, vielleicht so in Richtung einer Bergwelt, voll von schönen Szenarien im Wald, am Fluss, in dem Dorf, die durch, glaube vor allem durch die liebevollen Zeichnungen sehr viel, ja, auf mich sehr viel Magie hatte und immer noch hat. Und auch die Charaktere sind sehr liebevoll gezeichnet. Und Kena hat so kleine Begleiter, das sind die Rot. Die Rot sind sozusagen wie kleine Erfahrungspunkte, die man eigentlich sammelt, aber es sind so kleine schwarze Geister, die man überall findet, unter Steinen, in einem kleinen Gefäß oder in einem Blatt drinne. Man sucht halt nach ihnen und wenn sie dann, wenn du sie gefunden hast, dann folgen sie dir. Und dann hast du irgendwann so eine ganze Rotte-Armee, die hinter dir herläuft und dir halt bei verschiedenen Aufgaben auch hilft, weil die sozusagen eine Geistform haben und die Geistform kann zum Beispiel bestimmte Gegenstände bewegen oder Hindernisse zerschlagen, weil es gibt halt ein großes Problem, was auch dieses Dorf hat. Das ist die Fäulnis, die irgendwann anscheinend erschienen ist und man versucht herauszufinden, was hat es eigentlich damit auf sich, wo ist sie hergekommen. Und die Schicksale der einzelnen Charaktere sind auch so niedlich gezeichnet und man hat so richtig schöne Momente. Ja, und auch die Musik ist sehr schön. Also man kann einfach so mal mitten in der Landschaft stehen, das so auf sich wirken lassen, Musik hören dabei und denkt sich so, ja, hat schon was Schönes, genau. Also mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut, atmosphärisch super schön und erzählerisch auch sehr, sehr schön.
Was mir mittlerweile sehr, sehr gut gefällt, nach der entsprechenden Podcast-Folge, die wir dazu gemacht haben, ist das altmodische Rollenspiel Dungeon Slayers. Darüber haben wir ja im Livestream gesprochen, bei euch auf dem Halunkencon. Mit dem Ingo, der ja leider verstorben ist, in der entsprechenden Folge haben wir ja so einen kleinen Nachruf verfasst. Aber es passt ja so gut und es lag ihm ja so am Herzen. Deswegen möchte ich kurz reden über Slay, das Dungeon Slayers Magazin. Das ist halt so ein typisches Fansein, das heißt die Fans des Spiels haben sich zusammengesetzt, Artikel geschrieben, das gelayoutet, gedruckt. Und die Slay Nummer 5, die ich in Händen habe, die hat mir damals Ingo noch quasi in Hand gedrückt mit der Bitte, ich möge es doch rezensieren. Das tue ich hier mit, Ingo, ich hoffe, du kannst mich hören. Ja, es ist das erste Mal nicht in einer Heftform, sondern hat so ein Softcover-Rücken. Es ist bunt, das Thema ist Magie und Technik. Und entsprechend gibt es eine ganze Menge an Abenteuern, die damit zu tun haben. Beispielsweise ist ein Abenteuer drin, wo du aus einem Gefängnis ausbrechen musst und die Wachen haben schon Pistolen. Also es geht auch schon so ein bisschen in so Steampunk-mäßige Richtung.
Erinnert mich an Skyrim. Wo startest du bei Elder Scrolls? In einem Gefängnis.
Ich glaube, bei den meisten Videorollenspielen startet man irgendwo in die Richtung.
Nee, eigentlich nicht.
Doch. Ich kenne das ganz oft. Du hast nichts, du musst dich erstmal durchkämpfen, um was zu kriegen.
Ja gut, aber da muss man nicht im Gefängnis starten.
Aber das ist ein einfacher narrativer Kniff, damit du bei Null anfängst.
Ja, oder Gedächtnis verloren.
Oder Gedächtnis verloren, genau.
Ja.
Nur wenn du eine ganze Gruppe hast im Pen-and-Paper-Rollenspiel und nicht im Videorollenspiel, dass plötzlich alle 5, 6 SpielerInnen irgendwie ihr Gedächtnis verlieren, ist natürlich, da brauchst du schon einen ganz fiesen Plot-Twist, damit das irgendwie...
Ja, also hier haben wir Gefängnis ausbrechen jetzt.
Beispielsweise drin. Oder zum Beispiel einen verlassenen Magierturm, den du da looten kannst. Oder ein frühlingshaftes Abenteuer, wo du durch die Landschaft läufst und irgendwelche Mini-Abenteuer erlebst. Generell sind ganz viele Sachen drin, die du in deine ganz normale Rollenspielkampagne einarbeiten kannst. Es muss nicht mal zwangsläufig für Dungeon Slayers sein. Ich zum Beispiel spiele ja leidenschaftlich Beyond the Wall. Aber wenn ich so Input kriege, zum Beispiel auch von diesem Fansein, packe ich das rein, sowas wie 5 fiese Fallen. Oder magische Runensteine, irgendwelche Gegner, die mich inspirieren. Ja, es sind, lass mich mal gucken, 56 Seiten. Es ist auch farbig, gerade so manche Karten von Spielberichten. Das ist das Einzige, was mir nicht ganz so zugesagt hat. Das ist dann schon sehr, sehr, sehr Fanservice, wenn die Leute ihre Runden quasi beschreiben. Weil das ist dann nicht irgendwie wie so eine Geschichte irgendwie, ich laufe durch den Wald und sehe ein Monster und haue es tot, sondern wirklich so nüchtern beschrieben. Weißt du, nicht so in Romanform, dass du mitfieberst, sondern halt, ich erinnere mich noch, das ist mal passiert und deswegen sage ich, ja, wir waren mal irgendwo da und haben eine 1 gewürfelt und dann war alles doof.
Also das ist jetzt keine Geschichte, die geschrieben wurde?
Sondern wirklich so ein wie wenn in der Zeitung ein Fußballspiel quasi.
Ach so. Aber es ist kein Abenteuer, was du dann spielst, sondern eher halt...
Du könntest quasi das nachlesen und das versuchen nachzuleiten, aber...
Okay, also es unterscheidet sich sozusagen davon, dass wenn du jetzt offizielle Abenteuer hast, die sind ja
genau
anders geschrieben.
Genau, sind Erfahrungsberichte quasi. Und dann sind auch so Tipps drin, zum Beispiel, wie kämpfe ich gegen den Zauberwirker. Doch, also ich glaube, wenn man Spaß an sowas hat und ein bisschen Input braucht und Wir wissen ja, dass die Slayers-Community, nicht nur Dungeon Slayers, auch zum Beispiel, was gibt's noch alles? Witch Slayers,
Star Slayers
steht hinten drauf, genau. Dann ist es ein schöner Input. Wie gesagt, ich habe es auch genommen, um meine Beyond the Wall-Kampagne ein bisschen aufzuwerten, um mir Ideen zu nehmen. Ist auch Abwechslung. Du hast sowas wie, du musst aus dem Dungeon rauskommen. Du hast sowas wie hier, du siehst ja gerade ein Überlandabenteuer, also so ganz klassisch Hexfeld-Exploration. Und dafür, dass es zumindest in der digitalen Version immer umsonst ist und selbst in der gedruckten Version waren es, glaube ich, 8 Euro, da kann man überhaupt nicht meckern. Und die einzelnen Hefte haben wohl, wie ich das gesehen habe, immer auch einen eigenen Fokus auf ein bestimmtes Thema. Das Schöne ist ja auch, wie dick und professionell das geworden ist. Also man kann ja die ersten Ausgaben auch angucken. Das waren immer, glaube ich, 24 Seiten. Auch da sah das schon wirklich gut aus, aber jetzt mittlerweile ist es ja wirklich, das könntest du auch von einem richtigen Verlag quasi anbieten und nicht nur von so einer Fangruppe und nicht nur für 8 Euro verkaufen, sondern vielleicht für 10 Euro verkaufen. Und die Leute würden denken, da habe ich aber einen Schnapper gemacht.
Ja, so vom Satz her. Ne? Das ist ja das Schöne, dass du Slayers und so haben ja dann ihre Schriften schon, die man benutzen kann. Schön. Okay, ja, das ist immer interessant, das auch zu sehen. Aber dann ist das ja sozusagen eine deutschsprachige Zeitschrift. Also
die Texte sind alle deutschsprachig, genau.
Genau, nicht übersetzt oder so.
Nicht, dass ich wüsste.
Ja, okay.
Und wie gesagt, man kann sich die digitalen Versionen immer kostenlos runterladen. Wie immer kommt das natürlich in die Shownotes.
Würdest du eigentlich gern mal so ein Fan sein, dann zu Beyond the Wall haben oder schreiben?
Habe ich schon 1, 2 tatsächlich mir gekauft und teilweise auch gespielt. Selber bin ich nicht kreativ genug, um sowas zu machen.
Okay, also es gibt auch Beyond the Wall Fansigns.
Genau. Eines der, ich weiß gar nicht, ob es ein Fansign ist oder ob es ein Gratis-Abenteuer ist oder so eine Mischform aus beiden. Aber zum Beispiel, oh Gott, wie heißt denn das? Irgendwas mit Fisch. Angelzeit. Ich glaube, es ist ein Fansign. Angelzeit heißt das. Das ist, glaube ich, das beste Abenteuer, was ich je für Beyond the Wall gespielt habe. Das ist großartig. Da geht es ums Angeln. Und es ist sogar ein Kochrezept für eine Fischsuppe dabei.
Da muss ich irgendwann Final Fantasy denken, wo man Stunden damit verbringt, einfach zu angeln und den fettesten Fisch zu bekommen. Bei Zelda ist das, glaube ich, auch so.
Ja, ist jedenfalls gratis und ich denke, also digital System Matters auf jeden Fall, auch da Link in die Shownotes. Ich glaube, die gedruckte Version, ich glaube, wenn man ganz lieb nachfragt bei den Jungs am Stand, wenn mal wieder irgendeine Convention sein sollte, bestimmt gehen die dir eins.
Ich fühle mich so hitlerwälterisch, was irgendwelche fangemachten Sachen angeht. Daran schramme ich irgendwie immer vorbei. Aber vielleicht lese ich dafür zu wenig.
Mag sein. Dann kommen wir mal zum Hauptthema oder zu den ganz, ganz vielen Hauptthemen, die wir haben.
Ach hey, das ist so eine riesige Liste. Ich habe sie noch nicht vorher gesehen.
Ich habe sie nur einmal kurz überflogen. Also ich bin auch unvorbereitet.
Okay, also da fühle ich mich jetzt vielleicht ein bisschen besser.
Fangen wir mal an. Und der erste Wunsch war tatsächlich ein Wunsch, der von mir kam, nämlich vom nerdigen Trash-Talk an Nerd-Life-Balance, Übersetzung, Layout, Lektorat und Korrektorat. Sind das die heimlichen HeldInnen?
Auf jeden Fall. Ich meine, du kannst ja eine coole Idee haben, aber irgendwer muss ja dafür sorgen, dass sie auch anschaulich wird, die Idee. Also insofern, ne, der Zuschauer oder auch der Leser, der ist ja die Zielgruppe. Und da muss man natürlich gucken, dass die Zielgruppe auch angesprochen wird.
Kann ich dir nur zustimmen? Ich war ja die letzten, ich glaube, 2 oder 3 Jahre in der Jury vom One-Page-Contest. Also da, wo ich dieses Mal mitgemacht habe, war ich vorher die Jury. Und ich musste schon sagen, ein Abenteuer, was inhaltlich zwar super ist, aber total grottig aussieht, oder ganz viele Rechtschreibfehler hat, oder auch ein Roman beispielsweise. Ein Roman, der kann die beste Idee überhaupt haben, wenn der halt alle 5 Minuten einen Kommafehler hat und Satzzeichen fehlen am besten noch. Das macht nicht so viel Spaß. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die heimlichen HeldInnen sind, aber ich glaube, bestimmt zur Hälfte sind sie dafür zuständig, dass du ein Lesevergnügen hast.
Ja, du musst ja auch mal darüber nachdenken, ne? Also ich weiß ja jetzt inzwischen, dass du zum Beispiel als Autor sei es jetzt für ein Buch oder für einen Spieleautor, kriegst du ja einen gewissen Anteil von den Bücherverkaufen. Das ist so vielleicht bei 5%. Ja, da gab es, habe ich letztens eine Diskussion mal mitbekommen, dass das ja total unfair ist, dass die Autoren so wenig bekommen. Aber wenn man sich dann mal überlegt, wie viel Arbeit eigentlich noch drumherum dann ist, ne? Dass du das halt so lektorierst, du musst in Schrift setzen, du musst den Vertrieb auch bezahlen. Also das, da hängt ja noch so ein langer Rattenschwanz dran, dass ich die Prozentzahl teilweise schon verstehen kann. Ja. Und allein Übersetzung, ja, Übersetzung dauert ewig. Ja, kann ich absolut nachvollziehen.
Dann, Lurch und Lama wünscht sich vom Kopfkino veganes Curry, Fertigpizza oder Bier und Kippen. Wie sieht die Verpflegung heutiger Rollenspielrunden aus? Vielleicht mit einem Rezeptvorschlag sogar.
Also das, was ich mir wünschen würde oder das, was passiert?
Du kannst ja beides sagen.
Ach so. Also was häufig passiert ist, da wir bei uns öfters im Verein spielen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Wir haben ja einen Kiosk, ne? Also entsprechend ist es einfacher, sich ein Stück vom Kiosk zu kaufen, sei es irgendwie Chips oder du schiebst dir mal schnell eine Pizza in den Ofen, als wenn du dich jetzt halt hinstellst und aufwendig kochst. Andererseits habe ich natürlich auch schon die Gruppen erlebt, die halt die Küche nutzen und kochen. Und mir wäre das natürlich auch lieber. Oder dass man anstatt halt Chips Gemüse hinlegt. Also da kannst du ja so viel fressen, wie du willst von. Und fühlt sich dann nicht so schlecht dabei. Und dann machst du noch einen Dip dazu. Und das ist auch super. Also das wäre mir persönlich lieber. Was ich mag zum Beispiel ganz simpel Möhrchensticks. Und dann machst du so Frischkäse mit Avocado, Salz, Pfeffer. Schön vermischen. Und dann kannst du das einfach in dich reinschaufeln.
Bei mir ist es tatsächlich der Ist-Zustand, dass es bei uns nichts zu essen gibt. Bei unserer Mädels-Rollenspielrunde. Das finde ich jedes Mal schade, weil ich würde schon gerne mal was knabbern nebenbei. Das und dann vergesse ich aber jedes Mal selber was mitzubringen.
Ja, wir spielen ja meistens auch zu einer Zeit, wo man dann irgendwann doch mal Hunger bekommt. Wenn du irgendwie so 16 Uhr anfängst und dann bis 21, 22 Uhr spielst, dann hast du zwischendurch einfach Hunger und musst mal was essen.
Bei uns ist dann immer so, wir spielen meistens ja immer so 3 Stunden eine Runde. Also sagen wir, von 15 Uhr an, dann ist 18 Uhr. Und dann bestell mal was zu essen. Also es gibt schon was zu essen, ich muss nicht verhungern, aber vielleicht zwischendrin mal ein paar Chips, glaube ich, wäre ganz nice. Andererseits, dann sind die Würfel so fettig, also
Oder das Papier, wenn du so fettiges Essen hast, dass du deinen Charakterbogen anfasst und das wird schon schön durchsichtig.
Ja.
Das ist so, vor allem wenn du jetzt vom Weihnachtsmarkt kommst, da gibt es so zum Beispiel diese Churros oder so, ne? Kennst du die?
Nein.
Das ist eigentlich frittierter Hefeteig in ganz viel Zucker.
Kräppelchen?
Nee, keine Kräppelchen. Also es ist noch fettiger sozusagen.
Es gibt noch fettigeres als Kräppelchen. Das kann
ja
gar nicht sein.
Also du bist ja jetzt hier in der Nähe vom Marktplatz. Du könntest jetzt einfach mal runterlaufen nach dem Podcast und auf den Markt gehen und dir Churros kaufen. Und dann weißt du, was ich meine. Das ist auch vor allem mit Zimt und Zucker macht man das. Und die sind so fettig, die kannst du wirklich auf, also mit anfassen mit den Händen dein Charakterblatt und dann ist das ja durchsichtig.
Was ich mir, glaube ich, wünschen würde, weil ich habe ja schon meinen Ist-Zustand beschrieben, ich glaube, wünschen würde ich mir, wenn es zum Rollenspielabend richtiges Essen gäbe, aber in kleinen Portionen. Also sowas wie, also Fingerfood, Würstchen im Schlafrock zum Beispiel.
Ja.
Oder so kleine Pinzettis. Heißt nicht Pinzettis, Pinzettis. Diese Mini-Pizzen halt.
Ach so, Pizzaröllchen.
Nee, nicht Pizzaröllchen. Pizzaröllchen wäre auch eine gute Idee. Diese kleinen Mini-Pizzen, die so groß sind, im Durchmesser 5 cm oder 10 maximal.
Ja.
Ich weiß nicht, wie die heißen.
Na, da wäre doch der Ausgleich so wie Bruschetta.
Oder zum Beispiel sowas, genau.
Ja.
Das würde ich mir, hochwertiges Fingerfood, das wäre, glaube ich, mein absoluter Wunsch. Aber mal gucken, ob ich meine Mädels dazu kriege, mir was zu kochen.
Wie mit selber kochen?
Ich muss schon ein Spiel leiten, das reicht ja wohl als Engagement.
Wieso? Man trifft sich einfach vorher, bereitet schön das Essen zu und dann kann es losgehen.
Da die entsprechenden Personen nicht zuhören, kann ich ja sagen, da wo wir mal spielen, die können nicht so geil kochen. Also ich glaube, da muss ich vielleicht doch selber
Fingerfood braucht nicht so viel Anspruch.
Ansonsten war ja noch in Klammern gesetzt Rezeptvorschläge. Ein schnelles Rezept.
Also wie gesagt, was ich meinte mit der Avocado-Frischkäsecreme, super. Oder was immer schnell geht, Suppe.
Okay. Würstchen im Schlafrock, am besten noch mit Käse rein, geil.
Oh, eine noch, gefüllte Blätterteigtaschen, auch super. Ne, wenn du einfach den fertigen Blätterteig kaufst, das selber machen dauert ein bisschen lange. Haust rein, was du reinhauen möchtest, von vegan bis Fleischitarier. Und dann braucht es ja nur ein paar Minuten im Ofen.
Dann möchte Nerd Life Balance wissen von Over the Hills und die fragen nach dem BBEG, also dem Big Bad Evil Guy. So viele Story-Ansätze wurden gemacht, aber was findet ihr wichtig, um den BBEG zu etablieren?
Der muss sich so ankündigen. Also du musst erst so gar nicht wissen, worum es geht. Ja, und dann irgendwie gibt's da aber jemanden, der das muss ich so ankündigen, und dann baust du dir so eine übelst krasse Vorstellung schon mal auf, und dann ist er ganz anders, als du dir dachtest.
Oh, so mit so einer Twist quasi, mit so einem Story-Twist drin.
Ja, auch, dass du dir vielleicht auch das Erscheinungsbild anders vorstellst oder den Charakter ganz anders vorstellst. Und dann ist er aber überhaupt nicht so. Aber ich bin total schlecht darin, Evil Guys zu spielen. Ich bin zu nett dafür.
Das geht mir genauso, aber da wir ja in meiner Rollenspielrunde eh mehr so spielen, Brettspiel mit ein bisschen Labern drumherum, ist es halt einfach, da ist er. Das ist jetzt der Bösewicht, den muss er jetzt fertig machen. Ich mag das schon, wenn so ein paar Ankündigungen kommen, die müssen nicht mal dezent sein. Zum Beispiel, du kommst in ein Dorf rein und dann ist das Dorf kaputt und verwüstet und am besten noch abgefackelt und dann fragen die SpielerInnen, ja, was denn los? Warum ist euer Dorf abgefackelt? Ja, da war Räuber Hotzenplotz und hat halt hier uns ausgeraubt und alles angezündet. Und wenn du das im Laufe einer Kampagne oder einer längeren Spielsitzung machst, du kommst in drei Dörfer und dreimal passiert dasselbe. Ein bisschen eine Variation natürlich, ne? Aber immer so, dass du erfährst, der böse Räuber Hotzenplotz war das, dann hast du das innere Bedürfnis, das zu rächen, die DörflerInnen, und dann, ja, das reicht. Ich brauche jetzt nicht irgendwie über 10 Spielsitzungen, dass sich langsam ankündigt, wer der Bösewicht ist. Es reicht, wenn es offensichtlich ist, aber du eine gute Motivation hast, warum du diesen Bösewicht besiegen möchtest.
Was ist denn für dich ein Big Bad Evil Guy?
Der Typ mit den meisten Hitpoints.
Ach so! Ich dachte immer, der einfach ganz am Ende der Fahnenstange steht und immer die Strippen zieht.
Genau, der am obersten steht, genau. Also, weil es natürlich Spaß, der muss jetzt nicht zwangsläufig die meisten Hitpoints haben. Aber ja, er muss verantwortlich sein für das Schlechte, was in dem Abenteuer passiert ist.
Weil ich finde ja irgendwie diese Evil Guys total creepy, die so freundlich tun, weißt du? Die so freundlich sind und so eigentlich fast so, ja, wie so ein Gentleman sich benehmen, aber dann haben die irgendwie so eine total krasse Seite, weswegen sie Big Bad Evil Guys sind.
Da kommt die Storyteller-Theresa raus, ich merk's schon.
Naja, wo du so richtig Gänsehaut kriegst. Die sind nicht da einer so, ich komme hier rein und hau alles platt, was ich sehe. So. Das ist ja, keine Ahnung, ist viel zu geradlinig. Das macht nicht das Böse aus, wo du Gänsehaut kriegst, oder?
Puh, weiß ich nicht.
Also wenn du jetzt an Filme denken würdest?
Böse ist, wer Böses tut.
Also wenn du an Filme denken würdest, so was sind so für dich so Bösewichte aus Filmen?
Da hatten wir mal eine Frage im Ask Me Anything, was für mich der beste Bösewicht ist.
Ja.
Und das war von der Netflix-Serie Daredevil, der Kingpin. Und stimmt, er ist eigentlich nach außen so kultiviert und macht auch so ein bisschen einen auf, ich bin so Philanthrop und helfe der Stadt. Aber andererseits ist er halt voll der Verbrecherboss, der die ganzen Leute unter seiner Fuchtel hat. Ja, doch. Ich verstehe, was du meinst und was der Reiz davon ist. Ich glaube, das wäre für meine Art des Spielens ein bisschen zu umständlich.
Umständlich, ja, aber es wäre einfach richtig cool, glaube ich, als Spieler so einen Bösewicht zu haben.
Bestimmt. Was soll ich jetzt sagen? Ja, du hast natürlich recht, aber für meine Art des Spiels ist es nichts.
Ja, ich wüsste auch, also ich müsste wahrscheinlich mir das gut überlegen, wie man sowas baut. Vielleicht müsste ich einfach viel öfters nachvollziehen, wie es ist, ein Big Bad Evil Guys. Aber selbst wenn ich Rollenspiele spiele oder jetzt auch so Konsolen, Computerrollenspiele, und du kannst dich ja entscheiden, bin ich böse oder gut, ich krieg das nicht hin, böse zu sein.
Es geht mir genauso, ich bin immer rechtschaffen gut, das ist ganz schlimm.
Ja.
Dann fragt das Kopfkino den Drachentöter-Podcast nach Humor im Rollenspiel.
Ja, super.
Finde ich auch super. Welche Art von Humor magst du denn? Also bei mir kann ich zum Beispiel sagen, der Humor in meinen Rollenspielrunden kommt ausschließlich durch Situationskomik und nicht durch Forciertes. Also werden keine Witze erzählt oder es gibt ja so Satire- und Parodie-Rollenspiele, wo halt Munchkin zum Beispiel. Ne? Munchkin ist ja so ein typisches satirisches Produkt. Super flammendes Kettenschwert plus 30 oder so, wo schon irgendwelche Warhammer-Fans anfangen zu lachen, weil sie den Insider verstehen. Das ist so eine Sache, die jetzt ich nicht so spannend finde. Schon weil, zumindest in meinen Testgruppen zum Beispiel auch von meinen Mädels und mir, der Humor nicht immer so auf demselben Interessengebiet ist. Deswegen ganz klassische Situationskomik und die funktioniert aber sehr gut. Gerade wenn du irgendwie einen Fehlschlag würfelst oder du hast einen peinlichen Dialog, weil ich hatte das so zum Beispiel mal, das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, da hatten wir eine Escort-Mission, also ich habe geleitet und die haben gespielt, war eine Escort-Mission, die mussten eine Braut zu ihrer Hochzeit bringen, irgendwie durch den bösen Wald mit Räubern und ja, ganz klassisch und so weiter und so fort. Und was sie nicht gemacht haben, waren die Braut mitzunehmen. Sie haben es nicht gerafft. Und dann kommen sie irgendwann an, nach irgendwie 2 Stunden Abenteuer oder 3 Stunden in der Stadt und der Bräutigam freut sich schon und sagt so, ja, wo ist meine Frau? Oder meine zukünftige? Oh, verdammt, sie haben wir vergessen. Und dann mussten sie den ganzen Weg nochmal zurück. Und das war wirklich so ein ganz einprägsamer Moment, wo immer noch drüber gelacht wird, weil es einfach eine witzige Situationskomik war.
Ja, ich finde auch aus der Improvisation heraus entsteht das meiste. Also ich glaube, Witze vorbereiten, das klappt nicht. Also wenn, dann musst du schon so Ahnung von Satire oder so haben, damit du das wirklich hinkriegst. Aber meistens entsteht es echt aus den Situationen heraus. Also ich hatte ja auch mal schon dir Mietling vorgestellt, das hast du ja mitgenommen. Ne? Das ist ja prädestiniert dafür, dass du eigentlich so aberwitzige Situationen herausforderst, weil die Spieler auch wissen wollen, wie kreativ du bist, indem sie dir halt vorgeben, was so Stichworte, ne? Und ich glaube, ich neige dann auch eher dazu, das komisch ausgestalten zu wollen, weil dann gewisse Bilder in meinem Kopf auftauchen, die ich dann einfach denke, es ist bestimmt witzig, das auszuspielen, ja.
Das Mietling-Rollenspiel hattest du tatsächlich letztes Mal in der Medienschau, als du letztes Jahr in der Pottwichtel-Streber-Folge dabei warst.
Ja, genau. Und
das war doch eine ganz traurige Doku über einsame Affen.
Deswegen ist mir das halt auch doch hängen geblieben, dass gerade Mietling so was Komisches auch heraufbeschwört. Aber eigentlich gibt's immer lustige Situationen irgendwie.
Over the Hills möchte vom Gasthaus zum blutigen Hebel wissen. Und zwar was zum Thema kleinste gemeinsame Nenner. Was ist denn für dich der kleinste gemeinsame Nenner im Rollenspiel?
Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner ist schon mal, sich darauf festzulegen, was gar nicht geht.
Mhm.
Weil das halt auf jeden Fall ausschließen zu können, damit alle wirklich Spaß haben. Und ansonsten auch sich einig zu sein, wie wollen wir sonst spielen. Also weniger jetzt auf, sage ich mal, Charakterebene im Spiel gedacht, sondern wirklich so auf Spielerebene für mich. Ja, der kleinste gemeinsame, ne? Zum Beispiel, okay, unser Abenteuer muss mindestens immer einen Kampf enthalten oder so. Wenn sich alle damit einig sind, okay. Ja, das wäre ganz gut. Also ich finde, es ist auch durchaus wichtig, mal drüber zu reden, was man möchte, was man nicht möchte. Und da kann das durchaus ein wichtiger Teil auch von sein, finde ich. Wie ist es bei dir?
Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner ist das Genre. Also wenn... Ja. Wenn die einen wollen Weltraum, Science Fiction, die andere wollen, du hast dich bekleckert.
Das ist nur Tee.
Die anderen wollen, weiß ich nicht, Dark Fantasy mit Drachen und Barbaren. Das kann man vielleicht nicht so einfach zusammenbringen, aber wenn man sagen kann, ich möchte irgendwas haben mit Fantasy oder ich möchte irgendwas haben, wie denn die genaue Ausgestaltung ist, ob du Dark Fantasy hast, High Fantasy, Low Fantasy, da gibt's ja 1000 komische Fantasy-Sachen, Urban Fantasy, bla blub. Aber so den Minimalkompromiss, ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und zu gucken, was können alle tolerieren? Also zum Beispiel, ja, du hast Leute, die gerne irgendwie in Charakter spielen und unbedingt selbst aushandeln wollen, die 2% Rabatt beim Händler und andere, die nur draufhauen wollen, da musst du halt gucken, kannst du das irgendwie zusammenbringen? Wie du sagst, das ist ein Kompromissvorschlag. Ja, du darfst handeln, meinetwegen vielleicht auch in einer Offline-Session. Also ich kenne so ein, zwei Gruppen, die so bestimmte Sachen auslagern und sagen, ja, ich mache meinen Markttag oder so, wo ich meine neue Rüstung kaufe. Da komme ich halt mal zum Spielleiter oder zur Spielleiterin nach Hause oder jetzt gerade über Discord und wir reden eine halbe Stunde so drüber und machen unser Charakterspiel. Und wenn wir in der Gruppe sind, dann geht's uns nur ums Abenteuer und vielleicht den einen Kampf, den alle haben wollen.
Aber was du jetzt gesagt hast, dass man sich auf ein Genre einigen soll, da gehe ich ja irgendwie schon von aus, oder zumindest ist bei mir üblich, dass du dich ja schon als Gruppe für ein ganz bestimmtes System findest. Also.
Aber es geht ja um die Austarierung. Also, wenn du sagst zum Beispiel, wir wollen Fantasy spielen, es gibt ja so viele verschiedene Fantasy-Unterkategorien.
Ja.
Selbst innerhalb von Warhammer 40k zum Beispiel, ist ja irgendwie so ein ganz darkes Science-Fiction-Genre. Jetzt gibt es, glaube ich, nur noch Western Glory, aber früher gab es ja diese ganzen Untersysteme, irgendwie Freihändler und Black Crusade, glaube ich, und Imperial Army, keine Ahnung, wie das hieß, irgendwas mit den ganz komischen Soldaten da. Und selbst da ist ja schon einen ganz anderen Spielstil und einen ganz anderen Fokus. Ich glaube, je mehr du das ausspezifizieren willst, umso schwieriger wird es, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also Fantasy irgendwie, weiß ich ja noch, irgendwas mit Drachen und so, aber sobald schon ist, ja, wir wollen High Fantasy oder Low Fantasy, da ist schon ganz viele Implikationen, was geht und was nicht geht.
Gut, also ich gehe eher immer davon aus, ich sage, hey Leute, ich habe Lust auf eine Cthulhu-Runde, wer möchte mitmachen?
Und da fängt schon an, wo spielt dieses Cthulhu? Oder ist es, dass du überleben wirst oder dass du nicht überleben wirst?
Okay, das würde ich als Spielleiter schon im Vorfeld entscheiden. Weil ich ja dann den Plot mir irgendwie ausdenken muss. Ich will ja mit einer guten Geschichte irgendwie um die Ecke kommen. Und daher
ist es wichtig,
das Setting selber zu bestimmen.
Dann würde ich vielleicht sagen, den kleinsten gemeinsamen Nenner muss die Spielleitung ausmachen, weil die muss es ja leiten und die muss sich ja darauf einlassen, was die anderen SpielerInnen gerne machen wollen würden. Und wenn die ganzen SpielerInnen zum Beispiel alle sagen würden, wir wollen ja super taktische Kämpfe mit allen drei Bonusregelheften, die es zu diesem System gibt. Und die Spielleitung sagt, kenne ich mich nicht aus und will ich auch nicht machen, weil ich Storyplay machen will. Dann müssen sich die SpielerInnen halt nach der Spielleitung richten oder sich eine neue Gruppe suchen. Also ich glaube, den kleinsten gemeinsamen Nenner tut immer die Spielleitung festlegen. Also ja, es ist natürlich so ein Geben und Nehmen, bla bla. Aber im Zweifelsfall, der es leitet, hat die meiste Arbeit. Also hat der das letzte Wort.
Durchaus. Also es muss halt schon sein, dass alle zufrieden sind. Ja, es ist ja dann trotzdem, wir spielen gemeinsam und nicht der Spielleiter spielt. Aber natürlich werden halt auch im Spiel Entscheidungen getroffen. Und je mehr vorher klar ist, desto besser. Ja.
Das ist wieder die Wichtigkeit von der Session Zero. Habe ich noch nie gehabt, aber ich weiß, das ist wichtig.
Ja, ich war ja kurz davor, schon eine neue Runde anzufangen. Also auch als Leitung hätte ich auch eine Runde 0 gemacht. Ja.
Drachentöter möchte von Zock Bock Radio erfahren, wie Gary Gygax zu seinem Durchbruch gekommen ist.
Wer?
Gary Gygax. Oh Gott, du bist der größere Nerd als ich. Du musst doch wissen, wer Gary Gygax ist.
Du bist der größere Nerd. Du liest doch viel mehr als ich.
Also wir werden uns jetzt
nicht... Viel mehr
wir
haben jetzt Zeit zum Lesen.
Hallo, ich bin Krankenpfleger in Corona-Zeit. Ich habe überhaupt keine Zeit für irgendwas.
Okay, du hattest mehr Zeit als ich.
Als ich noch jung war. Okay, Gary Gygax ist der gute Mann, der Dungeons & Dragons erfunden hat und damit quasi das Rollenspiel erfunden hat.
Okay, jetzt fühle ich mich schlecht. Jetzt wäre ich schon rot.
Zu dem Thema kann ich empfehlen den Gygax-Comic.
Ja, der erste Spielleiter. Ja, habe ich schon mal gehört, hast du schon mal vorgestellt.
Der ist ganz toll. Ich glaube, um es ganz kurz abzuschließen, weil ich da auch überhaupt nicht in der Materie drin bin, ich glaube, Gary Gygax ist zu seinem Durchbruch gekommen, weil das ganz neu war und der heiße Scheiß. Und hätte das jetzt nicht Gary Gygax erfunden, sondern Lieschen Müller, würde die Frage jetzt heißen, wie ist Lieschen Müller zu ihrem Durchbruch gekommen? Also ich glaube, in dem Fall ist es weniger, dass die Person dahinter die treibende Kraft war für den Durchbruch, sondern einfach nur das Produkt, was sie erfunden hat.
Na, irgendwie muss er ja auch entdeckt worden sein.
Er hat es selber vertrieben und dann haben es Leute gekauft, weil sie es toll fanden.
Ja.
Ja.
Okay.
Das ist ja wie der Typ, Klaus Tauber, der Siedler von Catan gemacht hat.
Täuber.
Doch genau das ist doch genau dasselbe. Du hast halt genau das geile Produkt, was alle spielen wollen, was vielleicht einen neuen Markt erschließt, der sich sonst noch nie damit beschäftigt hat und bist der Held in dem Moment. Und wenn halt du es erfunden hättest, du arbeitest ja oder hast mal gearbeitet in der Spieleentwicklungsbranche,
ja,
dann würden wir jetzt halt sagen, wie hat die Theresa Fritsch sozusagen ihren Durchbruch geschafft? Also es ist, glaube ich, Produkt und nicht Personen.
Einfach zur richtigen Zeit am richtigen Markt.
Genau. Das Gasthaus vom blutigen Hebel möchte von unseren sehr guten Freundinnen von Nerd ist ihr Hobby wissen. Filme als Abenteuervorlagen.
Oh, super. Ich mag das total. Also wenn ich mich total unkreativ fühle, dann gucke ich einfach, welche Aspekte man aus dem Film übernehmen kann. Aber natürlich am besten nicht zu 100%, weil dann, wenn jemand nämlich den Film kennt, dann denkt er, jetzt passiert das und das. Aber das kannst du ja auch als Vorteil nutzen, dass du sagst, okay, jemand kennt den Film, dann denkt man so, ja, na klar, ist ja klar, was passiert, ne? Also behalte ich mich so und dann machst du was anderes rein und denkst, ist ja doch anders, als ich dachte. Oder spiele auch.
Ich glaube, ich habe noch nie einen Film als Abenteuervorlage genommen. Was ich aber durchaus schon gern gemacht habe, ist als Settingvorlage und das Abenteuer dann einfach in diesem Setting spielen lassen. Weil im Prinzip ist ja ein Film das ultimative Railroading. Und wenn quasi die SpielerInnen abweichen vom Drehbuch, weil sie halt nicht in den Keller gehen, sondern gehen auf den Dachboden oder machen das Logischste und gehen gar nicht in das Monster-Spukhaus, sondern rufen die Polizei oder so, dann ist ja dein ganzes Filmskript, was du nachspielst, schon wieder weg. Aber so als Vorlage, ich mag ja zum Beispiel Science-Fiction sehr gerne und sehe irgendein cooles Science-Fiction-Kram. Ja, das nehme ich sehr gerne. Oder was ich teilweise sehr genehm ist, wenn irgendwelche ganz interessanten Kämpfe zum Beispiel sind, also so Kampfszenarien. Der Hinterhalt ist da und dann kommt aber von da drüben kommt noch jemand und plötzlich kommt jemand mit einem zusammengebauten Panzer auf 4 Stelzen.
Du kannst auch auf Metaebene sehen. Du kannst natürlich auch, wenn du Bock hast, Filme analysieren, ne? Wie stehen bestimmte Charaktere zueinander in Beziehung? Wie baut sich diese Beziehung auf? Und kannst das natürlich für dein Abenteuer nehmen oder wie wird Spannung aufgebaut in dem Film und das eben als Grundlage nehmen. Aber wie oft wird denn schon gesagt, oh, der Film ist so cool, da müssen wir eigentlich so eine Grundlage nehmen, zum Beispiel hier Avatar, The Last Airbender, das wäre doch
deswegen,
eine super Welt.
Deswegen gibt es ja auch, glaube ich, mittlerweile wirklich, also es gab es schon früher schon, aber jetzt ist es auf meinem Radar, ganz viele Rollenspiele, die auf bekannten Film-Franchises, zum Beispiel auch Avatar beispielsweise, basieren. Also zum Beispiel meine absolute Lieblingsserie überhaupt des letzten Jahrzehnts ist ja The Expanse. Selbst da gibt es ein Rollenspiel für und das ist schon ein recht kleiner Nischenmarkt.
Ja, selbst ich habe ja solche Rollenspiele. Ich habe zu Doctor Who eins und ich habe zu Firefly eins.
Haben wir mal gespielt, das war witzig.
Ja, das war cool. Und ich glaube, ich fände auch so The Fifth Element oder so, finde ich ganz cool als Welt. Oder ich glaube, zu Dune und Alien gibt es ja auch inzwischen
was. Ja. Was ich glaube tatsächlich, ist Rollenspiel-Abenteuer oder meinetwegen auch Rollenspiele mit Filmen als Vorlage eignen sich, glaube ich, super, um neue Leute irgendwie reinzubringen ins Hobby. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, gerade mit den ganzen Mädels irgendwie, ist meine Mädelsrunde, aber auch generell, das ist jetzt kein Gender-Kram, aber Mädels irgendwie reagieren da sehr gut drauf, wenn du sagst, ja, hier Harry Potter-Rollenspiel, du kannst Harry Potter nachspielen.
Mhm.
Jetzt ohne Quatsch, selbst jemand, der überhaupt noch nie was gehört hat von Dungeons & Dragons oder sowas. Oh mein Gott, ich kann Hermine spielen! Ja, ich spiele Hermine und mach Leviosa!
Ja, ja.
Also ohne Quatsch jetzt, also du musst nur Harry Potter sagen und dann hast du Bock, Harry Potter zu spielen. Und die kommen angerannt.
Es gibt bestimmt noch, gibt schon offizielles Harry Potter Rollenspiel.
Ich glaube nicht, hätte man nur so irgendwie nachgemacht.
Wahrscheinlich ist die Lizenz zu teuer.
Vermutlich.
Ja. Muss man
aber das ist wirklich so ein Catcher. Also,
ja.
Selbst irgendwie, wenn du sagst, hier, das ist Dungeons and Dragons mit halt Verliesen und Drachen, Fantasy-Kram, Harry Potter. Oh mein Gott, ja!
Das müsste man eigentlich mal rüberschicken, ne? Dass die auch ein Rollenspiel rausbringen.
Dann, das Zockbock-Radio gibt an den Rollenspiel-Podcast folgende Inspiration weiter. Ein Mini-Gedicht quasi. Im Regen tropft Blut, Von der Maske darunter Lavendel im Sturm.
Aha.
Ja. Ich glaube, der arme Rollenspiel-Podcaster das Thema gekriegt hat.
Das hat mich sofort an ein Buch erinnert, was ich mal gelesen habe.
Oho.
Also wegen Lavendel im Sturm. Das ist so ein Buch, das heißt Salzgras und Lavendel.
Mhm.
Und eigentlich ist es ein Science-Fiction-Roman, was sich darum dreht, dass eine Gesellschaft geschaffen wurde, in der jede Person multiple Persönlichkeiten hat. Für jede Situation eine Persönlichkeit. Beispielsweise halt fürs Arbeiten oder eine, die halt zu Hause ist oder eine, die halt dann für sexuelle Neigungen gedacht ist. Und dass halt da auch viele Verbrechen mit passieren und auch viele Störfälle auftreten. Und deswegen so von der Maske, tropft Blut von der Maske darunter.
Meine erste Assoziation war irgendwie so Japan-Samurais. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber das klingt so wie, ja, wie Samurais, die sich mit Ninjas abschnetzeln und am Ende bleibt noch einer übrig und ein schöner Kamerashot auf das Lavendelfeld mit Blut drauf. Das ist ja kommen so Filmassoziationen irgendwie gerade bei mir.
Ja, ja, da, wenn du jetzt so anfängst, da baut sich bei mir auch gerade so eine Szene auf. Ne? Du stehst irgendwie auch bei, meinetwegen in Nähe des Lavendelfelds, es regnet gerade und du hast wie so eine Art Filmausschnitt, wo du erst einen einzelnen Bluttropfen siehst, der im Regen auf den Boden fällt und dann geht sozusagen die Kamera schwenkt Stück für Stück hoch und du siehst irgendwie eine Person, die im Mantel und Maske da steht und irgendwie auf das Feld starrt oder so.
Dann, Nerd ist ihr Hobby, fragt Krakatoom, hoch- oder niedrigstufig?
Oh.
Na, wenn du schon mal oh sagst, fange ich an. Eindeutig niedrigstufig. Ich mag das Hochstufige nicht. Erstens ist es, finde ich, schwieriger zu skalieren mit den Gegnern. Also irgendwie drei Räuber zu hauen mit drei Lebenspunkten ist irgendwie einfacher für mich zu leiten als ein Drache mit 20 Spezialfähigkeiten und 200 Lebenspunkten und Rüstungsklasse 50. Ich glaube, es gibt es gar nicht, ein bisschen übertrieben. Und ich finde, du bist nicht so überfordert mit den tausenden Optionen. Also gerade wenn du so Rollenspiele hast mit, weißt du noch, wenn du Zauberer bist oder Zaubererin oder Hexerin und hast, weiß ich nicht, dann 30 Zauber, die zu ganz speziellen Situationen passen müssen, weil du vielleicht noch brauchst das und das als Grundlage. Es gibt so eine Solo-Spielbuchreihe, es sind glaube ich 4 Bände, die heißen Sorcery, Mantigro Verlag erschienen. Ich packe euch die Reviews einfach mal wie immer in die Shownotes, weil ich habe es rezensiert. Und da gibt's halt ganz viele Zauber, die aber alle so super speziell sind. Also das heißt, du kannst diesen Zauber wirken, wenn du aber dein Gegner muss gelb aussehen und du musst einen angekohlten Holzscheit in deiner rechten Hand haben. Das ist super kompliziert. Dann mag ich lieber, du bist noch auf Level 1, dann hast du vielleicht nicht so viele Erfahrungspunkte und noch so Lebenspunkte und stirbst schneller. Das heißt, du bist sowieso vorsichtiger und nicht so hautdraufmäßig. Und dann hast du halt nur, weiß ich nicht, Schildparade und Sturmangriff. Reicht doch. Warum muss man denn so viel Kram haben? Wenn du so super viele Aktionen haben willst und Möglichkeiten und Zauber und noch und nöcher, dann kannst du auch ein Tabletop spielen. Nee, ich mag das schön niedrigstufig, schön ground-based, nicht so abgespaced. Ja.
Ich habe gerade überlegt, ich glaube, als Spielleiter mag ich es auch niedrigstufig, weil ich vielleicht noch gar nicht so viele Regeln im Kopf haben muss. Aber als Spieler mag ich es, glaube ich, höherstufig, weil das irgendwie cooler ist, dadurch, dass du für dich mehr Möglichkeiten hast. Vielleicht ist es auch einfach ein Charakter, der sich schon entwickelt hat, der dann entsprechend schon Sachen kann.
Aber nutzt du denn die ganzen Möglichkeiten? Also es ist auch
ja.
So oft, dass nutzt du alle Zauber? Also es gibt so viele Zauber, die du noch nie, ich weiß nicht, bei Dungeons & Dragons irgendwie, du bist Level 10 mittlerweile und hast noch nie als Bade, weiß ich nicht, Bardic Inspiration gezaubert,
ja,
weil du es nicht
aber
brauchst.
Jetzt redest du ja von Zaubern, ne? Was ist denn mit hier Bauer Level 30? Der ist einfach, keine Ahnung, der ist einfach sehr gut in dem, was er tut.
Dann gibt's, weiß ich nicht, dann hast du 10 verschiedene Möglichkeiten, deine deine Axt und deine Sense zu schwingen. Und davon ist aber eine genau geminmaxed für dich und alle anderen brauchst du nicht.
Ja, genau. Also ich finde halt schön, wenn Charaktere so ihre Fähigkeit jetzt außerhalb von Kampf oder Zauber oder was auch immer gut können. So, ja, wenn du weißt, hey, dieser Charakter ist ein Schmied. Der kann seine Sachen einfach gut. Der kann Sachen gut schmieden und hat sich vielleicht noch spezialisiert und dann hat man vielleicht noch die Chance gehabt, dass der auch ein Hobby haben darf, was er gut kann. Also, dass es halt so nicht die Gefahr läuft, dass du halt diesen einen Charakter hast, der die eine Sache nur kann, sondern der halt auch wirklich so da noch ein bisschen was kann. Oder ansonsten hättest du ja diesen Charakter, der einfach viel, aber nichts gut kann. Und das kannst du halt mit hochstufigen Charakteren einfach mal machen.
Schön, dass wir mal nicht einer Meinung sind. Der Rollenspiel-Podcast fragt per Anhalter durch die Fantastik nach dem Zufall, Freund oder Feind?
Bester Freund. Bester Freund.
Größter Feind.
Nein, natürlich ist der Zufall der beste Freund. Wozu würfeln wir denn sonst im Rollenspiel? Also, ja, wenn das nicht der reine Zufall ist, insofern aus Zufällen entstehen auch die besten Situationen.
Aber auch die frustrierendsten Situationen.
Aber auch die lustigsten. Also insofern ist es...
Aber gerade zum Beispiel, du hast, wie du jetzt schon gesagt hast, so einen super hochstufigen Charakter, den du über ganz, 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 ganz viele Spielsitzungen, vielleicht Wochen, Monate, Jahre aufgebaut hast. Weiß ich nicht, du spielst die 13 Gezeichneten oder so. Und dann hast du einen schlechten Wurf, die Brücke stürzt ein, du fällst in die Tiefe, bist tot.
Ja, das ist ein doofer Zufall, ne? Aber es ist ein Zufall.
Das macht doch keinen Spaß. Also ich... Natürlich soll jetzt kein Schach sein, wo du wirklich jeden Zug 1:1 voraussetzen kannst, aber wo du sehr, 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 sehr viel der Wahrscheinlichkeit beeinflussen kannst durch nicht zufällige Sachen, finde ich viel angenehmer, wenn du damit gewinnst, als wenn du durch eine glückliche 20-Probe gewinnst.
Ja, also
ich also weiß nicht. Ich greife jetzt den Super-Endboss an, einen Drachen meinetwegen, und ich weiß, wenn ich jetzt mich anschleiche und im Dunkeln agiere und mich boostere mit 3 Tränken und 2 Zaubern und das alles mache und dann gewinne, weil ich mich so gut darauf vorbereitet habe und genau wusste, was ich machen soll, habe ich doch viel mehr Spaß, als ich stehe vor dem und dann kommt so Deus Ex Machina mäßig, würfe ich eine 20 zufällig, Kopf ab vom Drachen und ich habe gewonnen. Das ist doch nicht befriedigend.
Ja, aber der Zufall gibt halt dem Spielleiter auch die größte Chance, was draus zu machen. Ne? Weil er entscheidet ja letztendlich auch, wie die Situation beim Zufall dann genau aussieht. Also wir hatten letztens mal so ein Beispiel, dass jemand halt flieht aus einem Haus, wo er eingestiegen ist und wegläuft. Ja, und dadurch, dass er so schnell läuft, fällt er hin in den Matsch. Und guckt dann nochmal zurück, wo eine andere Person aus dem Fenster guckt. Und den sieht. Der Zufall hat halt entschieden, dass er in den Matsch fällt und sein Gesicht voll verdreckt ist und man einfach nicht erkennen kann, wer die Person ist. Also insofern war das ein guter Zufall.
Dann, das ist eine ganz lange Frage von Krakatum an Queer und Nerdy. Und weil es so eine lange Frage ist, darfst du die vorlesen.
Was sind ein paar Dinge, die ihr früher beim Spielen am Tisch nie besonders bemerkt habt oder als selbstverständlich hingenommen habt, die man aber in keiner Online-Session auf Skype, Zoom oder Discord so hinbekommt? Für mich sind das solche Dinge wie das gemeinsame Essen, das Schokolade teilen, Würfel runterschmeißen und wieder aufheben, die Beschaffenheit des Raums, in dem man spielt, die Gesichtsausdrücke, nonverbale Kommunikation der Spieler.
Ich glaube, das Essensding. Tatsächlich. Also Sachen, die ich immer beim Rollenspiel geschätzt habe, auf Conventions oder generell, war die goldene Regel, alles, was auf dem Tisch ist, in der Mitte, kann jeder reingreifen. Das hast du natürlich nicht. Und dann musst du dir da halt das, was du zu Hause hast, nehmen. Wenn du über Discord spielst oder Roll 20 oder was weiß ich. Ja, das glaube ich. Ansonsten, ich meine, Mimik und Gestik, gut, wenn du mit Kamera spielst, hast du das jetzt nicht. Dann kannst du ja trotzdem noch sehen. Vielleicht in sehr schlechter Auflösung mit dem deutschen Internet, aber du kannst es sehen. Es gibt aber tatsächlich zum Beispiel auch Vorteile, wo ich sehr froh bin, dass es Internet gibt.
Ach so.
Beispielsweise, wenn es sehr, sehr warm ist, manchmal riechen manche Menschen sehr nach Schweiß. Und wenn dann dazwischen eine Internetleitung ist und ganz viele Kilometer Abstand, ist das schon eine feine Sache.
Ach so, anstatt den Menschen zu sagen, benutzen Deo.
Ja.
Okay.
Weil das wirkt ja nicht nachträglich.
Ja, man kann es ja in dem Moment sagen.
Aber das stinkt ja immer noch. Dann ist der Raum ja schon vollgestunken.
Ah, okay.
Das ist dann für das nächste Mal vielleicht sinnvoll. Aber für diese Spielrunde bist du angestunken.
Ja, also das ist ja wirklich ein kleines Manko, aber du hast recht, das könnte ein Vorteil sein. Aber ich spiele
keine... Es ist schon oft vorgekommen, glaub mir.
Ich spiele keine Online-Runden, also insofern... Online-Runden sind nichts für mich, einfach weil ich diese zwischenmenschliche Sache brauche, dass auch diese Reaktion, die du halt innerhalb von Mikrosekunden hast, wo du drauf reagieren kannst. Weil wie oft passiert es auch, dass du dich dir gegenseitig irgendwie in Online-Runden wahrscheinlich ins Wort fällst oder so? Was schlimmer ist, als wenn du jetzt in einem Raum
zusammen. Ich falle dir auch ins Wort. Jetzt gerade live.
Ja, aber ich kann dann zumindest eher stoppen, als wenn einer weiterredet. Das hat eine ganz andere Dynamik, so.
Ich verstehe das. Per Anhalter durch die Fantastik fragt den Buchcast nach Sammeln, Lagern und den Überblick behalten. Nicht vorhanden. Kommt alles in Regale und ich erinnere mich irgendwann mal, wo es war.
Also ich habe einen Ordner für Charakterbögen. Aus allen möglichen Welten und Spielsystemen habe ich. Wenn ich es nämlich nicht hätte, würde ich es einfach verlieren. Ich habe ja so eine riesige Zettelwirtschaft und das muss ich schon irgendwie abheften. Die ich nicht abhefte, da geht echt viel verloren. Aber wenn es jetzt zum Beispiel digital wäre, bin ich ganz schlecht. Ordnung ist eigentlich nicht so mein Ding. Sammeln? Ich neige nicht zum Sammeln. Also ich mag das nicht, wenn ich so viel Zeug habe. Irgendwann kriege ich so einen Rappel und dann schmeiße ich einfach konsequent immer Dinge weg. Und im Nachhinein stelle ich irgendwann fest, hätte es noch aufheben können.
Die waren sehr wertvoll.
Wertvoll vielleicht nicht, aber so, jetzt muss ich es mir nochmal ausdrucken. Keine Ahnung. Hast du das nicht, dass du manchmal denkst, so, einfach lieber wegschmeißen als aufheben? Oder hebst du lieber auf, als statt
wegzuheben? Lieber aufheben.
Ja?
Oder weiter verschenken oder ausleihen. Aber wegschmeißen, gerade Bücher oder so, ne.
Ne gut, Bücher schmeiße ich auch nicht weg. Aber so einzelne Zettel oder Charakterbögen, ja. Oder so Abenteuer, die man mal ausgedruckt hat.
Na gut, schon. Aber dann nur, wenn ich sie nicht mehr brauche.
Ja, Bücher würde ich echt nicht übers Herz bringen. Da gibt's ja hier in Halle so eine Bücherzelle. Da bringst du es einfach hin und dann kann das jemand anders haben. Oder ich verschenke es weiter, ja. Das mache ich auch häufig. Das ist jetzt letztens auch mal gewichtelt. Da habe ich auch Bücher verschickt.
Queer und Nerdy fragt den Greifenklaue-Podcast, ob sich die Nerd-Szene oder die Nerd-Kultur mehr in den virtuellen Raum verlagert oder bleibt die Convention-Szene auch nach Corona so lebendig wie eh und je?
Das hoffe ich. Ich hoffe, dass sie lebendig bleibt. Also wie oft erlebe ich das jetzt auch schon, dass jetzt, wo wieder verschärfte Regelungen sind, schon andere traurig sind, sich nicht mehr so viel zu treffen. Also sicherlich bleibt ein Teil auch online erhalten. Ich glaube mal gerade so Stream-Sachen, die sind ja schon recht beliebt. Oder dass du halt auch mal andere Sachen nachschauen kannst. Ich weiß nicht, ich fand zum Beispiel diese Idee von einem Online-Markt oder so parallel auf einer Convention ganz interessant. Aber Runden prinzipiell eigentlich, glaube ich, nicht.
Ich glaube, die Convention-Szene wird nach Corona wieder genauso lebendig sein wie eh und je. Weil ich meine, die Queer- und Nerdy-Leute, die kommen ja auch unter anderem aus dem Cosplay-Bereich. Aber selbst wir als RollenspielerInnen und TabletopperInnen und ich glaube Magic-SpielerInnen, zumindest dein Verlobter, das sind ja alles Hobbys, die leben ja davon und machen viel mehr Freude in der direkten Interaktion miteinander. So sagen wir mal so ein bisschen Szene-Talk. Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne irgendwie auf Conventions, um mit den Leuten zu quatschen, irgendwie, die ich lange nicht gesehen habe. Sicherlich kannst du immer noch auf dem Discord irgendwie einen Kanal was reinschreiben, auch wenn es nicht dasselbe ist. Aber wie du schon sagtest, gerade wenn du Rollenspiel spielst und gerade auf deine Art spielst, also mehr in diese Theaterrichtung mit viel Mimik, viel Gestik, das kommt natürlich alles viel mehr rüber, wenn du das live machst. Und gerade das, glaube ich, wird auf jeden Fall ein Grund sein, dass es wird viel größer sein sogar, die Szene hinterher. Weil durch Corona ja doch einige eingestiegen sind, weil sie haben es gesehen, haben irgendwie einen Twitch-Stream gesehen. Mittlerweile machen das ja auch größere YouTuberInnen und Twitcher-StreamerInnen. Die haben es gesehen, denken sich, hier in Halle ist ja die Halunken-Con und es ist ja nur zwei Straßen weiter, da gehe ich doch mal hin. Wo sie vielleicht vorher nie hin, weil sie es vor Corona nicht kannten. Deswegen, ich glaube, wir sind, was Conventions angeht, in auf jeden Fall goldeneren Zeiten als vorher, vor Corona. Wir werden natürlich nie wieder in diese goldene Zeit kommen, die wir hatten irgendwie Ende der 80er, wo Schmidt-Spiele irgendwie DSA verkauft hat im normalen Spieleladen. Ne? Wir müssen realistisch bleiben. Aber auf dem Niveau, auf dem wir die letzten paar Jahre waren, vielleicht die letzten 2-3 Jahrzehnte, wir werden auf jeden Fall darüber kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine jetzt aus Perspektive Convention-Ausrichter, ne? Also weil Würfelpech richtet ja die Halunkenkorn aus. Da wurde immer wieder nachgedacht, dass es auf jeden Fall nicht online stattfinden soll. Und wir haben es ja bisher auch jedes Jahr geschafft. Auch dieses Jahr war es, letztes Jahr war es. Trotz Pandemie waren wir, glaube ich, einige der wenigen, die auch immer noch live.
Ja, ich habe es immer abgepasst. Immer eine Woche, bevor der totale Lockdown kam, habt ihr noch eure Convention hingekriegt.
Das lag immer daran, das ist Sommerphase, ne? Und das, die Convention rückt ja in den Herbst rein. Und deswegen ist es immer noch so, ja, kurz bevor es wieder kritisch wird, machen wir nochmal eine Convention unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen. Aber ja, das... Ich würde auch nie anders drauf verzichten wollen. Also insofern, ich warte auch schon, dass ein paar Cons wieder live stattfinden. Also online ist einfach nicht so mein Ding.
Unbedingt. Live-Cons müssen sein. Live-Cons machen Spaß.
Ja.
Der Buchcast wünscht sich von Vorsicht Feuerball, ein beliebiges Werk, Buch und Film zu vergleichen. Den Unterschied, was war besser, was war schlechter.
Muss ich mal gucken, weil von was habe ich denn bisher ein Buch gelesen und einen Film gesehen?
Soll ich so lange, wie du überlegst?
Hast du eins, ja?
Ja, jo. Und dann? Da gibt's das Musterbeispiel. Und ich weiß, da stelle ich mich immer gegen die ganze Welt, weil alle den Film toll findet. Ich finde ihn ganz grausig. Als Buchverfilmung finde ich ihn grausig. Als normalen Actionfilm gut. Nämlich Starship Troopers. Der Roman von Heinlein, ist glaube ich aus den 50ern, ist doch überraschend tiefgängig dafür, dass es darum geht, dass irgendwelche Space Marines irgendwelche Aliens wegklatschen. Und er hat durchaus so Anleihen. Man kann ihn mit gutem Willen sogar irgendwie als pazifistisches Manifest lesen oder du kannst ihn gleichzeitig auch lesen als Kriegsverherrlichung. Das heißt, er ist schön offen gehalten, dass du selber interpretieren musst. Während Starship Troopers trotz irgendwelcher satirischen Einschläge zum Militarismus ja einfach nur ein brutaler Actionfilm ist. Und man merkt ganz deutlich, dass sie die Lizenz für diesen Film erst spät bekommen haben und vorher hatten sie den schon, ich glaube, sogar fast fertig gedreht, unter dem Namen Buck Hunt. Das war, glaube ich, sogar der geplante Titel. Naja, und Käferjagd, das passt halt viel besser als Titel zu dem Starship Troopers Film als Starship Troopers basierend auf dem tollen Werk von Heinlein. Deswegen, als Buchverfilmung ist es echt schlecht, als normaler Actionfilm gut und ich würde mir mal eine wirklich authentische Starship Troopers-Verfilmung wünschen.
Mir sind jetzt zwei Werke eingefallen, die ich gelesen und gesehen habe. Das eine ist das Bildnis des Dorian Gray. Das ist ja so ein Klassiker. Da fand ich das Buch sehr beeindruckend. Also ich hatte das, keine Ahnung, das ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Das war in meiner Jugendzeit. Da habe ich das Buch gelesen und jetzt erst sehr viel später kam ja mal der Film davon raus. Und ich fand halt die Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, sehr viel eingehender, weil man mehr von dem Charakter selbst mitbekommen hat, was auch in dem vorging. Und dafür war der Film sozusagen auf modern gemacht, denke ich mal. Also so würde ich es vielleicht am ehesten bezeichnen, auf modern gemacht, der ja halt so, ja, verschiedene Aspekte noch eingebracht hat mit Liebe, Eifersucht und den ganzen Kram. Das hat gar keine so große Rolle gespielt in dem Buch. Und das Zweite, das ist das Parfüm. Das habe ich zuerst gesehen, ja, und entsprechend hatte ich einen anderen Eindruck und dann gelesen als Buch. Und da muss ich sagen, dass ich das irgendwie gleichberechtigt fand, Buch und Film, weil du in dem Buch viel mehr auch von dem Charakter mitbekommen hast und der ist ja nicht so sympathisch, der Charakter. Ich weiß nicht, hast du es mal gelesen oder gesehen? Nee? Okay. In dem Film geht's ja auch um den Charakter, der halt so Gerüche erkennen kann, versucht, dieses perfekte Parfüm hinzustellen und deswegen zum Mörder wird und du kannst einfach vielmehr in dem Buch nachvollziehen, was für ein unsympathischer Charakter der auch eigentlich ist, während du in dem Film fast schon ein bisschen mit denen sympathisierst. Also das ist schon ein interessanter Unterschied da so gewesen. Ja.
Wir viele vielleicht jetzt noch ein Watchmen, der großartige, herausragende Comic und die doch sehr gute Comic-Verfilmung. Die Comic-Verfilmung sieht super geil aus, ist an manchen Stellen ein bisschen vereinfacht. Also beispielsweise ist, am Ende gibt es ja dann diese große Explosion in New York, die eigentlich verhindert werden soll, aber nicht verhindert wird. Und im Comic ist es ein großes Tentakelmonster. Es wird auch lange aufgebaut mit Hinweisen und so weiter und fort. Und im Film ist es halt ein bisschen geglättet und es ist halt einfach nur irgendwie eine blaue Dr. Manhattan Atomexplosion. Es ist eine sehr gute Verfilmung, muss ich sagen. Es hält sich nicht 100% dran, aber zu 90% würde ich sagen. Teilweise ist es 1:1 als Storyboard verwendet, die Comic-Panels. Ja.
Watchmen finde ich auch gut, ja.
Ja.
Natürlich ein Klassiker, den wir jetzt noch nennen können, ist der Herr der Ringe.
Da habe ich das Buch nicht gelesen.
Habe ich gelesen, da war ich glaube ich 12. Also das ist schon ein bisschen älter jetzt. Ich habe glaube ich damals auch ein Drittel des Buches übersprungen. Ich bin trotzdem noch mitgekommen. Also Tolkien war ja sehr gut darin, Charaktere und Welten und Umgebungen zu beschreiben. Also auch sehr detailliert hat er das getan, weshalb man das so gut überspringen kann. Aber natürlich ist das erste Mal in einem Film zu sehen schon beeindruckend auf jeden Fall, weil das halt, glaube ich, so eins der Filme ist, die halt diese große Welt auch nacherzählt und nachgebaut haben. Also das war in dem Buch, konnte man sich auch schon sehr viel vorstellen, aber der Film hat das irgendwie nochmal deutlicher gemacht. Dann würde ich auch sagen, ist schon episch. Also der Film ist irgendwie, es gibt ja viele Herr-der-Ringe-Fans, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, die Herr-der-Ringe nicht mögen, aber auf jeden Fall könnte man gar nicht auch so vergleichen, Buch und Film. Weil das Buch ist ja auch im 19. Jahrhundert geschrieben worden?
Nee. Um Gottes Willen. Das ist vielleicht doppelt so alt wie du.
Ja, älter.
Nein, Herr der Ringe ist geschrieben worden, ich glaube in den 50ern oder so.
Echt?
Ja.
Sorry, ich auch.
40er oder 50er?
Ja, aber auf jeden Fall ist es halt schon sehr, sehr alt. Also das heißt, die moderne Filmtechnik hätte das in den 50ern gar nicht drehen können, ne? So wie es halt in den Filmen dargestellt ist.
Was mir noch als ganz aktuelles Beispiel einfällt, ist Tom Clancy's Gnadenlos. Ist jetzt ganz frisch auf Amazon Prime. Das hat halt auch überhaupt nichts zu tun mit dem Buch. Also man muss dazu sagen, das Buch von Tom Clancy ist auch schon, weiß ich nicht, 30 Jahre alt. Behandelt auch einen ganz anderen Konflikt. Da geht es um Vietnamkrieg und um Krieg um Drogen und so weiter. Jetzt bei der Verfilmung geht es um Syrien am Anfang als Aufhänger und dann irgendwie Spionage und Gegenspionage in den USA und ein bisschen Russland und alles drum und dran. Hat halt bis darauf, dass die Namen gleich sind von den Figuren und auch irgendwie die Frau am Anfang stirbt vom Protagonisten, halt so überhaupt nichts zu tun. Der Film an sich ist trotzdem gut, also es ist ein dummer Actionfilm, aber mit sehr guten Action-Szenen. Aber das Buch ist halt einfach, wer Tom Clancy kennt, das ist schon ein guter, durchdachter Politik-Thriller und nicht einfach nur stumpfes Geballer. Also ich war als Fan von Actionfilmen sehr angetan. Ich war als Fan von Tom Clancy Büchern sehr entsetzt.
Kommt halt drauf an, aus welcher Sicht du es betrachten möchtest. Ne? Manchmal sind ja Filme einfach gut umgesetzt, ne? Weil sie gut sind. Aber sie geben die Story eben nicht wieder, wie sie in dem Buch ist. Weil das Buch einfach mehr Möglichkeiten bietet, etwas vielschichtiger darzustellen. Auf jeden Fall.
Dann, der Greifenklaue-Podcast wünscht sich von Sagen aus Caera mehr zu wissen über Überleben in der Wildnis. Was sind während deinen Überlebensstrategien in der Wildnis? Welche Mittel würdest du einsetzen? Auch Kannibalismus, wenn notwendig? Da will ja jemand edgy sein, ich merke schon. Als jemand, der mal ein Pfadfinderbuch geschenkt bekommen hat, als er klein war, weiß ich zumindest, dass es irgendwie 3 verschiedene Arten von Feuer gibt oder 4.
Weißt du mehr als ich, als die in der Stadt groß geworden ist und einen Wald immer nur so von der Seite gesehen hat?
Stimmt, da kommt ja das Dorfkind raus. Also ich, als Kind wusste ich zumindest mal, welches Gras ich essen kann und was ich nicht essen kann.
Na, vielleicht würde ich das auch noch hinkriegen. Ich habe ja Biologie studiert. Nee, also keine Ahnung. Wildnis. Ich fühle mich schon ziemlich hilflos, wenn ich an Wildnis denke. Insofern wäre ich vielleicht eine typische Sammlerin. Also gucken, was ich finde und was ich essen kann. Und dann würde ich mir vielleicht, keine Ahnung, wenn wir jetzt davon ausgehen, ich bin hier im hiesigen Wald, ein Baumhaus bauen.
Ich glaube, gerade das Wildnis-Thema ist im Rollenspiel-Kontext ja so ein Thema, was wirklich sehr viel spielmechanisch abgehandelt wird. Also, du bist ja nun, wie gesagt, eher so eine darstellende Spielerin. Du würdest doch jetzt niemals in der Rollenspielrunde erklären, wie du jedes einzelne Brett von einem Baumhaus zusammenhaust. Oder labmäßig am Bach sitzt, um einen Fisch zu fangen. Oder wie du irgendwie 3 Minuten lang oder weiß ich nicht, eine halbe Stunde lang irgendwie den Holzstück reibst, bis da mal eine Flamme rauskommt.
Außer wenn es spannend ist.
Aber auch keine halbe Stunde lang. Das ist doch wirklich was du immer spielmechanisch abhandelst, mit einem Würfelwurf. Du kannst vielleicht noch sagen, ich habe eine gute Idee, dass ich einen Bonus bekomme auf mein Jagen, weil ich mich im Baum verstecke. Aber niemand würde doch sagen, ich laufe jetzt 2 Meter, gucke, okay. Ich laufe wieder 2 Meter, jetzt spanne ich meinen Bogen. Nee, doch nichts. Okay, dann tue ich meinen Bogen wieder entspannen, laufe nochmal 3 Meter vorwärts. Das macht doch keiner. Also ich finde, Wildnis ist genau so ein Thema, was immer nur spielmechanisch abgehandelt wird und niemals wirklich lapend oder Storyteller-mäßig.
Ja, also ich denke mal, so das Beschreibende, weiß nicht, inwieweit man das jetzt ins Detail ausspielen würde. Ich könnte mir vorstellen, wenn du das zum Beispiel so ausspielst, dass du einen Charakter hast, der zum Beispiel das erste Mal in der Wildnis alleine überleben muss, dass du auch mehr auf die emotionale Schiene gehst, halt zu sagen, okay, du musst das erste Mal ein Tier erlegen. Ja, du hast es vorher noch nie gemacht. So, wie reagierst du eigentlich darauf, dass du das tust? So.
Wir dürfen nie zusammen Rollenspielen. Wir würden so überhaupt nicht harmonieren miteinander.
Ich meine nur, dass es halt, wie du bestimmte Aspekte ausnutzen kannst, wenn es ums Überleben geht oder wenn du es halt wirklich einbauen möchtest und auch thematisieren möchtest.
Dann Vorsicht Feuerball wünscht sich von +1 auf Podcast: Die Abenteurer haben keinen Bock. Mach dein Mist doch alleine, Herr Auftraggeber. Berichte, wie du damit als Spielleitung umgehst oder es vermeidest oder mach gleich einen 45 Minuten Let's Play dazu. Ich glaube, wir machen kein Let's Play dazu. Nee. Aber was machst du denn, wenn deine SpielerInnen keinen Bock auf deinen Plot haben?
Ich leg den Plot woanders hin. Nein, es kommt drauf an. Also letztendlich muss der Plot denn in diese eine Richtung gehen oder kann er sich dann auch nicht anders entwickeln? Also wenn ich dann meinetwegen sage, die Gruppe muss die Person besuchen und die Gruppe hat absolut keine Lust darauf, die Person zu besuchen, dann könnte ich mir überlegen, warum muss sie denn diese Person besuchen? Was ist denn die Kernsache, die sie eigentlich bekommen sollen und die sie herausfinden sollen? Kann ich das irgendwie an anderer Stelle auch einbauen? Also, dass ich sozusagen so ein bisschen die Welt flexibel gestalte und um die Gruppe drumherum baue.
Ich würde, glaube ich, auch einfach einen Schlenker basteln. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen super tollen Dungeon ausgedacht habe, wo das Abenteuer stattfinden soll, und die wollen einfach ums Verrecken nicht in diesen Dungeon reingehen, dann würde ich mir irgendeinen Schlenker bauen, warum sie plötzlich in diesen Dungeon rein wollen. Vielleicht gehen sie erst auf den Markt und dann sehen sie, wie der Dieb denen irgendwas klaut, was sie brauchen, ihr +1-Schwert, und der rennt in diesen blöden Dungeon. Also ich würde ihnen eine zusätzliche Motivation geben, das zu machen, was ich will, dass sie tun. Wenn sie es dann immer noch nicht tun, ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo du offen und ehrlich sagen musst, dann habt ihr halt Pech. Ich habe das jetzt vorbereitet. Ich kann mir zur Not noch aus den Fingern saugen was anderes, aber dann müsst ihr ganz viel mithelfen, weil ich habe nichts vorbereitet in eine andere Richtung. Wenn sie aber sagen, so in einer reinen Konsumhaltung, ich will, aber ich mache nichts selber dafür, würde ich sagen, na Pech, dann spiele mein Brettspiel oder ich gehe heimer oder ihr geht heimer.
Ja, ich finde es nichts Schlimmes dabei zu sagen, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt hier gerade mit meinem Latein am Ende, dass du sagst, Leute, ich muss jetzt erst, brauche wieder Zeit, weil ich bin jetzt erstmal mit meinem Gedanken und Ideen am Ende. Man kann ja auch bestimmte Sachen zusammen besprechen. So wie wo soll es denn jetzt für euch hingehen? Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn es mal so passiert, dass der Plot eben nicht verfolgt wird.
Sagen aus Kaera fragt die Gruftstrecken, Welches Cyberpunk-System ist mehr Cyberpunk?
Ich kenne nicht so viele.
Ich kenne auch irgendwie nur 2 oder 3.
Ja, warte, welche kennst
4? Ich kenne sogar 4.
Ich kenne klassisch Shadowrun, dann kenne ich noch Death Brawl.
Dann kenne ich sogar 5.
Jetzt hört schon auf.
Ich kenne noch Cyberpunk Red. Das ist ja jetzt der heiße Scheiß irgendwie gerade, durch das Videospiel, das letztes Jahr rauskam. Dann, was schon sehr in die Cyberpunk-Richtung geht, auch wenn es eigentlich mehr so ein Taktik-Militär-Rollenspiel ist, aber die Welt ist zu dem Zeitpunkt schon doch sehr cyberpunkig. Contact, das taktische UFO-Rollenspiel. Und was, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen auf die Cyberpunk-Schiene geht, obwohl es eigentlich mal angefangen hat als Science-Fiction-Rollenspiel, wäre Ultima Ratio. Gerade dieser anarchistische, chaotische Auda-Planet, das ist, glaube ich, auch der erste Setting-Band gewesen, den es für dieses Rollenspiel gab. Das ist schon sehr cyberpunkig aufgebaut. Was jetzt am cyberpunkigsten ist, kann ich nicht sagen. Wobei, wenn ich mich nicht irre, ist ja, glaube ich, Cyberpunk Red deutlich näher dran an den Originalwerken, weil es keine mutierten Elfen gibt. Aber muss ich zugeben, es ist nicht meine Welt. Ich
finde es schwierig, so eine Skalierung in Cyberpunk.
Ich glaube, Cyberpunk ist ja nicht das Spiel an sich, sondern Cyberpunk definiert sich ja darüber, wie du die Welt siehst und wie die Welt gestaltet ist. Und du kannst ja immer für dich selber die Welt noch ausgestalten. Du musst ja nicht immer 1:1 alles übernehmen, was woanders ist.
Ja, weil vor allem Cyberpunk kann auch viele Auswüchse haben. Also ich weiß nicht, wo diese Cyborg-Sachen sind und beim anderen ist es halt andere Sachen wie Magie oder irgendwelche technologischen Entwicklungen, die den Menschen verbessern. Ich weiß nicht. Also ich finde, es kann halt keine Stufe geben, aus das eine ist mehr Cyberpunk als das andere. Weil das, was ich jetzt aus Film noch als Cyberpunk gut kenne, ist jetzt hier Altered Carbon. Das war ja auch sehr beliebt, wo du halt deine Persönlichkeit eigentlich in Chips gespeichert wirst, die dann in andere Körper transferiert werden können.
Gruselig.
Ja. Aber das war für mich so das, wo ich denke, das ist gute Cyberpunk.
+1 auf Podcast fragt Herbert Immersion oder Immersion, wer weiß. Wenn ein System spezielle Initiativregeln hat, sind diese letztlich nicht schädlich für die Narrative, also wegen der Unterbrechung, und für die Spannung der Bedrohung, zum Beispiel das Chaos einer Auseinandersetzung wird systematisch geordnet. Darüber haben ja der Ingo und ich gesprochen in unserem Podcast. Deswegen muss ich darüber nicht reden, nur du.
Ich finde, Kämpfe werden ja sowieso immer in Sekundentempo ausgewürfelt, ausgehandelt oder man beschreibt sie halt. Deswegen braucht es auch eine gewisse Reihenfolge dessen. Man kann durch die Art und Weise, wie man vielleicht als Spielleiter auch spielt, dass du sagst, du hast jetzt 3 Sekunden Zeit nachzudenken, was machst du? Kannst natürlich so ein bisschen die Dynamik beeinflussen, schätze ich mal, aber letztendlich muss ja jeder wissen, wann er wie dran ist, damit kein Chaos am Tisch entsteht und keiner mehr einen Überblick hat. Also so insofern wäre schon wichtig.
Das, was du gerade angesprochen hast, das mache ich tatsächlich sehr gerne. Also wenn zeitkritische Situationen sind, zum Beispiel im Kampf, dass ich dann ein Zeitlimit setze. Zum Beispiel, jetzt stürmt der Barbar auf dich zu, was machst du? Dann werde ich mit großen Augen angeguckt und dann sage ich 3, 2, 1. Und wenn bis 0 nicht kommt, würfel ich meinetwegen meinen Berserker-Angriff +2. Und wenn sie aber bis dahin sagen, ich weiche aus oder ich tue mein Schild hochreißen, dann wird erstmal von den SpielerInnen die Aktion gewertet, bevor ich meine Aktion mache. Also so, um ein ganz geringfügiges Echtzeitelement reinzubringen.
Ja, genau. Also ich glaube, was eher das dann einschränkt, ist nicht die Initiative-Regel, sondern wie ausgeregelt ist das Kampfsystem. Beispiel DSA.
Gruftschrecken wünscht sich von den Schwafelhelden mehr zum Thema Offenwürfeln. Würfelst du offen oder würfelst du verdeckt?
Unterschiedlich. Also das ist ein dramaturgischer Effekt, glaube ich, ob du offen oder verdeckt würfelst. Ne? Wenn du halt irgendwie so ein bisschen für deine Spieler oder zugunsten deiner Spieler vielleicht verdeckt würfelst, ne? Damit der Charakter eben nicht viel abkriegt oder vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr abkriegt, dann ja, es ist schon teilweise manchmal sinnvoll. Oder wenn du halt es besonders spannend machen wirst, so jeder Würfel wird so genommen, wie er kommt. Ne? dann weißt du halt, wenn du offen würfelst, ja, da hat der Spielleiter nichts dran gedreht. Der dreht dann auch nichts weiter dran und das nehmen wir jetzt so, wie es kommt. Also insofern.
Ich bin tatsächlich ein großer Freund des verdeckten Würfelns, um die Geschichte am Laufen zu halten und sagen wir mal die Kampfergebnisse wenigstens halbwegs so zu gestalten, dass die Figuren jetzt nicht irgendwie gleich am Anfang beim ersten Encounter sterben. Oder manchmal habe ich einfach auch Mitleid. Also ich hatte das in meiner Mädelsrunde, da ist von der einen, das war letztes Jahr zu Weihnachten, nach unserer Weihnachtsrunde, der Charakter gestorben, also wäre gestorben normalerweise. Gut, es sind Zauberer, wir wissen ja, Zauberer sterben sowieso immer die ganze Zeit, weil sie irgendwie nur 3 Lebenspunkte haben oder so. Ne, wie vier Lebenspunkte haben. Und dann hat das Mädel fast angefangen zu weinen. Dann hatte ich dann noch Mitleid und habe gesagt, ja, ich habe aber -3 und deswegen hast du noch einen Lebenspunkt übrig. Was tust du? Also ich habe manchmal ein Herz. Gerade zu Weihnachten wollte ich jetzt nicht, dass unter Weihnachtsbaum die Tränen fließen.
Ja, ne, es ist jetzt so diese Waage, ne, dass du nicht zu sehr schummelst, wenn du verdeckt würfelst. Weil vielleicht Spieler, die entweder das Gefühl bekommen könnten, der Spielleiter spielt gegen sie, ja, oder mir kann ja eh nichts passieren, egal was ich mache.
Ja. Ja. Und ich mache das sehr gerne tatsächlich, also ich schummel seltener, wenn ich zum Beispiel schummel, um Kämpfe vom Tempo her anzupassen. Also gerade wenn du irgendwie jetzt super eigentlich einen langen Kampf hast, weil du irgendwie 20 Kampfrunden hättest und du weißt, der Kampf wird zwar so ausgehen, dass die SpielerInnen statistisch sehr wahrscheinlich gewinnen, einfach weil sie immer so viel Mindestschaden machen, aber eine Rüstung haben, wo der Drache zum Beispiel nicht durchkommt, weil es eine feuerfeste Rüstung beispielsweise ist. Muss ich dann 20 Runden jedes Mal die W4 Schaden würfeln lassen, bis der Drache tot ist? Oder kann ich nicht sagen, das war jetzt ein kritischer Treffer und du musst nur 2 Runden lang würfeln, dann ist der Drache auch tot. Wenn das Ergebnis sowieso gleich ist, nur der Weg dahin ist weniger repetitiv.
Ja, du redest ja jetzt ganz speziell auch von Kampfsituationen. Ne? Wenn es könnten wir auch mal von Situationen außerhalb des Kampfes reden. Also wenn du irgendwelche Talentproben machst. Ich finde, da ist es nicht so schlimm, also wenn man quasi hinter dem Schirm würfelt. Ich glaube, das würde ich aber trotzdem offen machen irgendwie. Ich hätte da jetzt keinen Bammel mit, weil ich muss ja nicht verraten, was die Werte des Charakters sind, für den ich gerade würfle. Ne?
Das stimmt. Ich glaube, Talentproben mache ich sogar mehr offen. Wenn du irgendwas nicht hörst oder nicht siehst, würfelst du halt nächste Runde nochmal. Vielleicht siehst du ja dann plötzlich, dass direkt vor dir ein Goblin steht.
Ja, genau.
Ja, also ich bin mehr so der Verdeckte, du bist mehr der Offene. Das ist okay, ich mag dich trotzdem.
Schön, schön zu wissen.
Herbert Immersion wünscht sich von den Dysonauts eine Antwort auf, ist die Szene wirklich so spoiled? Oder auch, früher war alles besser. Und natürlich die erste Frage, was ist denn früher?
Tja, gute Frage, ne? Mein Früher fängt vor 10 Jahren an, also... Also ich glaube, das können wir gar nicht beurteilen. Früher war alles besser.
Es kommt natürlich auch an, was genau gemeint ist. Wenn du natürlich so, jetzt muss ich jetzt wieder, ein alter weißer Mann bist, der am liebsten noch seine rassistischen Witze rausholt, weil das hat man halt in den 80ern so gemacht. Und jetzt kommen plötzlich die jungen, woken SpielerInnen und sagen, hey, das ist nicht ganz so cool, was du da machst. Dann ist bestimmt für dich in deinem Trotz natürlich früher alles besser. Oder wenn du irgendwie auf die Verkaufszahlen guckst und weißt, DSA hat früher, weiß ich nicht, bei Schmidt-Spiele in 80ern 200.000 Boxen verkauft und jetzt verkaufen sie 10.000 Boxen. Da war auch früher besser. Aber ich glaube, gerade wenn du jetzt spielst und hast jetzt so eine vielfältige Spielkultur mit so vielen verschiedenen Spielen und gerade durch die technischen Sachen, jetzt gerade wegen Corona, mit Online-Spielen und allem drum und dran, und alle kennen mittlerweile Rollenspiel und finden es nicht mehr so mega nerdig, weil halt die coolen Twitch-StreamerInnen und die coolen YouTuberInnen das machen. Das ist doch auch eine schöne Zeit, in der wir leben.
Ja, ich würde so aus der Warte sagen, früher war es nicht besser, heute ist besser. Also heute ist es diverser und offener und ist ein mehr anerkanntes Hobby auf jeden Fall.
Genau, ich glaube aus Szene-Sicht, auch wenn die Szene immer noch kleiner ist als früher, ist es auf jeden Fall besser. Aus Verkaufssicht. Es gibt ja immer noch Verlage. Die werden nicht reich. Ich glaube, früher bist du auch nicht so reich geworden. Ja, ich würde niemals generalisiert sagen, früher war alles besser. Aber zum Beispiel im Hinblick auf Verkaufszahlen, es gibt einige, vielleicht weniger Aspekte, die früher tatsächlich besser waren.
Vielleicht, weil es einfach nicht so viel Varianz gab. Deswegen hat sie es besser verkauft. Nein?
Nein.
Okay.
Dann, das geht sogar in dieselbe Richtung tatsächlich. Die Schwafelhelden wünschen sich vom Spielpädagogen Diversity, Rassismus, Sexismus. Wie viel Political Correctness braucht das Pen and Paper? Was darf man noch? Sollte man noch? Sollte man nicht? Und wie geht man mit diesem Thema um?
Ich finde, das ist eine Frage der Konsensfindung. Das muss man mit der Gruppe ausmachen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, was persönliche Neigungen sind, kleinster gemeinsamer Nenner vielleicht einfach. Ja, wenn da Personen drin sind, denen das besonders wichtig ist, dass man ganz bestimmte Gruppen so und so bezeichnet, dann von mir aus, solange es halt den Spielfluss nicht zu sehr hemmt. Ne?
Sicherlich erstmal auf so einer Metaebene ist, wenn du Dinge auch in deiner Freizeit reproduzierst, ist das wahrscheinlich nicht förderlich für ein gesamtgesellschaftliches Zusammenleben. Wenn wir aber innerhalb der Gruppe sind, wenn du jetzt mit allen Cis-White-Dudes zusammenzockst seit 30 Jahren in deiner DSA-Runde, deine Kindheitsfreunde aus dem Gymnasium oder so, da ist es im Prinzip wurscht. Nicht gesamtgesellschaftlich, durch die Reproduktion von irgendwelchen Ismen, in der Runde ist es komplett wurscht. Das sind halt die Sachen, ist scheiße, wenn das passiert, wenn du auf irgendwie Conventions bist oder bist woanders oder bekommst neue SpielerInnen rein und zeigst denen plötzlich deine schlechte Seite. Das ist dann sehr abschreckend. Also es hat vielleicht einen Grund, warum meine Rollenspielrunde nur aus lauter jungen Frauen besteht, die divers sind. Und andere Rollenspielleiter, bewusst nicht gegendert, keine Runde zusammenkriegen in dieser Konstellation. Ich glaube, du machst mit dem, was du sagst, egal ob du jetzt Spieler bist oder Spielleitung, wieder nicht gegendert, machst du Werbung durch das, wie du dich verhältst. Und musst dich dann nicht wundern, wenn das, was kommt, egal ob es jetzt ist, in der Spielrunde, wie sich zusammensetzt, oder wenn du irgendwas schreibst in deinem Blog oder auf Twitter oder so, du musst dich nicht wundern, so wie es in den Wald reinschallt, so schallt es auch wieder raus.
Ja, ne, also so wie du bist als Spieler, Spielleiter, wirst du ja auch dich entsprechend zusammenfinden. Das sind ja wieder reden wir auch über Kompatibilität, ne, von bestimmten Spielern und Charakteren.
Und wie gesagt, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass die Leute das nicht verstehen, wenn sie sich unbedingt empören möchten, wenn du in deiner Runde seit 40 Jahren das so machst, ich verbiet's euch nicht.
Ich sowieso nicht.
Dann. Die Dysonauts fragen den nerdigen Trash Talk, also mich und dich in diesem Fall, Rollenspiel als Hilfestellung bei Erkrankungen. Wir bekommen oft die Nachricht von Hörenden, dass Rollenspiele ihnen während einer körperlichen oder auch seelischen Erkrankung geholfen hat, einen Therapieerfolg zu erzielen. Könnte daran tatsächlich etwas dran sein? Und da ich die Frage schon beantwortet habe im Podcast, darfst du es beantworten.
Also ich kann das jetzt ja nur aus Sicht von der Rollenspiel AG erzählen, dass ja bei uns die Schüler in der AG eine Entwicklung durchmachen, die auch so das Moralverständnis bei ihnen gefördert hat. Und dass die Schüler gerne gekommen sind und auch immer noch kommen und ihre eigenen Runden auch entwickelt haben und dass da auch Charaktere dabei waren, die durch das Rollenspiel aus sich herausgekommen sind, also nicht mehr so schüchtern waren. Ich würde auch behaupten, dass das bei mir genauso war. Also insofern denke ich, dass Rollenspiel einen Effekt, eine Wirkung auf dich als Person hat oder haben kann und auch dir in gewissen Situationen weiterhelfen kann, weil du zum Beispiel Erfolg hast auf einmal, ja, du bist in einer Welt, wo du akzeptiert bist als Charakter oder du bist auch in der Gruppe halt akzeptiert. Und das Spiel hilft dir dann auch weiter, bestimmte Sachen vielleicht zu überwinden, zu verarbeiten. Also ich würde das schon unterstützen.
Sandfox will vom deutschen Shadowrun-Podcast wissen, wie schreibt man das perfekte Abenteuer? Und ein paar Stichworte gab es auch dazu. Ideen, woher nehmen? Kooperation oder alleiniger Autor? Welches Regelwerk? Wie viele Vorgaben braucht man zum Spielen? Du grinst schon. Du willst jetzt ansetzen gleich.
Naja, ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort, ne? Weil das ist ja nun wieder Spielleiter und Spieler abhängig. Ich als Spielleiter kann auch sagen, ich brauche keine detaillierte Beschreibung einer Szene, weil ich vielleicht mit ein paar Bildern schon auskomme und den Rest improvisieren möchte, weil ich mich dann, wenn ich das zu detailliert beschrieben bekomme, auch vielleicht zu eingeengt fühle. Also das ist mir zum Beispiel mal passiert. Ich habe vorgeschriebene Abenteuer geleitet, die sehr detailliert beschrieben waren und dadurch ist es mir schwer gefallen, auch außerhalb dieser Szene zu agieren. Und wenn ich jetzt aber eigene Sachen mache, dann habe ich ein paar Stichpunkte. Also ich habe so ein paar Beschreibungen und Namen für Charaktere, damit die ein bisschen vielfältig sind. Oder ich habe die Inspiration aus einem Film oder einem Buch, da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, die ich eben als Grundlage für ein Abenteuer benutze. Aber es muss nicht bis ins Kleinste ausgeklügelt sein. Wenn es für mich selber ist, wenn ich es für jemand anderen jetzt schreiben würde, vielleicht müsste ich meine eigenen Gedanken dann mehr zu Papier bringen. Also dass zumindest so ein paar Anhaltspunkte sind. Ich könnte ja auch sagen, hey, wenn du dir mehr was unter der Welt vorstellen willst, dann schau doch mal Film XY oder hör die und die Musik oder lies das Buch.
Das perfekte Abenteuer ist immer so eine ganz ungenaue Sache. Für wen? Also das perfekte Abenteuer für mich als Spielleitung oder für mich als Spieler? Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied. Wie ich mir ein perfektes Abenteuer wünsche, wenn ich nur ein Spieler bin und mitspielen muss, oder wie ich mir es wünsche, wenn ich das Spiel leiten muss. Denn ich habe bestimmt einen ganz anderen Fokus drauf, was denn für mich das Abenteuer dann perfekt macht. Das ist ja bei jeder Person so. Jeder hat ja bestimmte individuelle Vorlieben. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Abenteuer mit einem super duper taktischen Kampf haben über 3 Stunden, dann yeah. Und du wahrscheinlich so, nee, ich möchte das lieber nicht. Das heißt, im Prinzip kannst du nur für immer eine individuelle Person schreiben. Weil selbst wenn du eine Gruppe bist, die ähnliche Vorlieben hat, hat jeder trotzdem immer noch eine eigene Vorliebe. Also ich glaube, es gibt kein perfektes Abenteuer für mehr als eine einzelne Person jeweils. Es gibt höchstens sehr gute Abenteuer für mehrere Personen.
Vielleicht können wir immer eine Basis finden, dass man sagt, okay, zumindest das perfekte Abenteuer ist nicht total vorausschaubar. Und man hat das Gefühl, als Spieler einen Handlungsspielraum zu besitzen, auch obwohl man ihn vielleicht nicht hat. Das wäre vielleicht, wie man mit Sascha schön sagen würde, der kleinste gemeinsame Nenner.
Ja, genau. vielleicht gehen wir mal die Stichpunkte durch. Wir hatten ja schon Ideen, wo er nehmen. Du liest von woanders, du siehst einen Film, du hast ein Buch gesehen, einen Comic meinetwegen. Das ist immer eine super Inspirationsquelle für ein Abenteuer. Kooperation oder alleiniger Autor. Wenn du vielleicht nicht als Co-Autor in jemanden hast, aber als Feedbackgeber in.
Ja, einfach jemand zum Labern. Du hast
der sagt, hier, guck mal da, vielleicht noch, da ist ein kleiner Fehler. Guck mal, was ist denn, wenn die Charaktere stattdessen das und das machen, was du gar nicht bedacht hast? Also ich glaube, alleine schreiben, aber von vielen Leuten Feedback bekommen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammensetzung.
Ja, oder halt so erzählen, was man für eine Idee hat. Und dann kommt vom anderen noch ein Impuls, so an dem man vielleicht vorher nicht gedacht hat. Das mache ich total gerne auch. Weil manchmal bin ich ja so in meinem eigenen Gedanken gefangen und deswegen bin ich immer dafür, jemand anderen zu fragen.
Genau. Und wie viele Vorgaben brauche ich? Ich mag ja, wenn du einerseits weniger Vorgaben hast, aber detaillierter. Das klingt jetzt widersprüchlich. Aber zum Beispiel bei OSR-Abenteuern ist es ja, bei den guten, meiner Meinung nach guten Abenteuern ist es so, da wird jeder einzelne Raum beschrieben, aber nur mit wenigen Stichpunkten und du hast noch eine Battlemap, wo du gucken kannst, was da drauf ist. Also eine Kombination aus einer detaillierten Battlemap und wenigen Stichpunkten, aber für jeden einzelnen Raum, das ist für mich wirklich perfekt. Wo ich kann gucken, aha, da, okay, was? 2 Monster, aha, die Werte sind so und so. 30 Sekunden drüber scannt und du kannst den Raum bespielen. Und was in dem Raum drin ist zum Beschreiben, kannst du entweder nochmal nachlesen oder du kannst zeigen, guck mal, du siehst ja, da ist ein Tisch und guck mal da, du siehst ja, da ist ein Kamin.
Ja, das ist jetzt zum Beispiel diese 3-Dinge-Regel. Du beschreibst einen Raum mit 3 Dingen oder eine Person mit 3 Eigenschaften, ne, um nicht zu viel hervorzuheben, sondern halt das vielleicht, was einigermaßen interessant ist.
Und ich glaube, das ist für mich auch noch neben der Raumbeschreibung, für einen Dungeon beispielsweise, das perfekte Abenteuer hat ein klar definiertes Ziel, aber du kannst den Weg dorthin frei wählen. Also vielleicht nicht frei wählen, aber du hast mehrere Lösungsmöglichkeiten, was individuell ist. Du willst in eine Burg reinkommen, das ist das konkrete Ziel. Du kannst die Wachen bestechen, du kannst über die Mauer klettern und das ist alles möglich. Du weißt, was du machen musst. So Sandbox-mäßig wäre für mich der totale Graus, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich da machen will.
Ja, also ich bin ja auch immer ein Fan davon, irgendwelche Ziele zu setzen, Aber das hat einfach damit zu tun, dass egal, was ich mache, ob ich jetzt Projekte oder so durchführe, es immer ein Ziel geben muss und der Weg dahin ist immer das Interessante eigentlich daran. Selbst wenn du irgendwie an sich jetzt kein Abenteuer schreiben würdest, sondern, keine Ahnung, du willst kochen. Willst ja auch wissen, was soll der Thema des Kochen sein? Dass es schnell geht, dass ich ganz schnell was zu essen bekomme oder dass ich den besten Genussmoment meines Lebens habe. Da würde ich ja auch andere Dinge tun.
Der Shadowrun-Podcast fragt hingegen RPG-Dan nach Weihnachtsfeatures im Rollenspiel. Da kommt halt mal der Grinch als Gegner vor und du musst statt Goldtruhen die Geschenke wiederfinden.
Ja. Habe ich noch nie gemacht.
Ich finde Weihnachten, gerade in Fantasy-Welt, Weihnachten ist ja im Prinzip ein christliches Fest. Wenn du eine Fantasy-Welt hast, in der es kein Christentum gibt, ich mag diese Vermischung nicht. Es ist ja genau wie, wenn ich Harry Potter irgendwie, es gibt Zauberei und den ganzen Blabla, aber die feiern christliche Feste. Weiß ich nicht. Das beißt sich so ein bisschen für mich.
Ja, ist vielleicht das Weihnachten dann zu einseitig. Ne? Kannst ja auch Ramadan oder so reinnehmen.
Beispielsweise. Das ist, glaube ich, eine generelle Frage. Möchtest du reale Ereignisse, seien es Feiertage, seien es reale generell Ereignisse, als vielleicht auch als Parodie oder so, dass es einen Handelsstand, der Amazon heißt, gibt oder so, bin ich kein Freund von. Also ich, Fantasy ist Fantasy oder generell Eskapismus ist Eskapismus und Realwelt ist Realwelt. Vermischung brauche ich da nicht.
Und so kleine Witze kann man einbauen, so irgendwelche Charaktere, ne? Keine Ahnung, ein Charakter, der Möbel verkauft oder Schreiner ist und Ikeas heißt oder so. Das ist doch lustig. Aber jetzt so direkt Feiertage, keine Ahnung. Man könnte vielleicht so kleine Geschichten nacherzählen, die einen weihnachtlichen Touch haben. Weil das halt dann wieder so ein bisschen wie Klischee bedienen ist und Spieler können sich damit identifizieren und freuen sich dann mehr drüber.
Dann sind wir bei den letzten drei Fragen. Und zwar, RPG Dan möchte von Road to D&D einen Vergleich, nämlich selbstgemacht versus gekauft. Abenteuer, Systeme, Spielmaterial. Du machst ja viel gerne selber. Du wirst wahrscheinlich jetzt Team selbst machen sein.
Team selbst machen aus dem Grund, wie ich auch schon erwähnt habe, dass ich sonst in den vorgefertigten Sachen zu sehr versuche, mich dran zu halten.
Bei mir absolut Team gekauft. Ich mag, wenn es fertig ist und ich einfach nur noch konsumieren muss.
Ja, also ich bin einfach zu unflexibel sonst. Aber ich mag so Material, was mir zur Hand gegeben wird. Also da habe ich vielleicht nicht so die Muße. Ich bewundere die Leute, die so übelst krasse Sachen basteln. Also ich habe schon Dinge gesehen, da dachte ich, wow, da steckt so viel Arbeit drin und das ist so coole Erweiterung mit dem Material. Mit einem Mal eine Taverne nachgebaut, komplett. Richtig cool. Hast du schon mal sowas gesehen? Sowas, so Material, das nachgebaut wurde?
Naja, ich bin ja gerade früher viel im Tabletop-Bereich unterwegs gewesen. Und ich bin dann immer schon schwerst beeindruckt, wenn halt nicht einfach nur eine grüne Tischdecke das Schlachtfeld darstellt, sondern noch selbstgebaute Felder, in denen du, weiß ich nicht, Weizen darstellst, jeden einzelnen Grashalm am besten noch reinsteckst in die Knetmasse und selber Berge und die Häuser selbst gebaut hast oder die Figuren anmalst. Bei mir scheint das ja schon daran. Ich liebe Tabletop als Spiel, ich hasse es, Dinge zu bemalen, also das habe ich immer ausgelagert. Ja, also ich bewundere das, aber es ist nichts für mich.
Ein sehr gutes Beispiel, was mir auch eingefallen ist, sind Requisiten, die du einsetzt, die zum Beispiel Teil eines Rätsels sind. Du musst also so herausfinden, wie du eine bestimmte Kiste öffnest, indem du im Spiel halt meinetwegen die Zahlencodes findest oder so. Das ist halt auch cool, wenn du sowas hast, was du in der Hand halten kannst, würde ich auch immer unterstützen mit.
Für meinen persönlichen Spielstil wäre das, glaube ich, sogar was Gutes. Ich kenne aber zum Beispiel viele SpielerInnen, die mehr so in diese Immersionsrichtung gehen, die dann sagen, das ist aber Outgame und das reißt mich jetzt raus. Weil ich ja jetzt Spielerwissen oder Spielerinnenwissen habe und nicht Charakterwissen. Aber ich, wie gesagt, ne, Rollenspiel ist für mich ja Brettspiel mit Labern drumherum. Ich finde das geil.
Ich hatte mal so ein Abenteuer, da war ein Rätsel drinne mit Würfeln, die mit Buchstaben beklebt waren. Und wenn du die Würfel in einer bestimmten Reihenfolge gedreht hast, ergaben sich Worte. Und das konntest du nur mit diesen Requisiten machen, indem du das wirklich gebastelt hast. Und das war richtig cool auch.
Dann haben wir hier nochmal einen langen Text, und zwar von Woe to D&D an Ungeheuer vernünftig. Und das darfst du mal wieder vorlesen, weil ich bin zu faul, so lange Texte vorzulesen.
Liest du nicht gerne vor?
Nee, ich hasse das. Vorlesen ist schrecklich.
Ich mag Vorlesen total gerne.
Hast du mir das gesagt, hättest du alles vorlesen können.
Ach so. Nee, ich mach das manchmal, dass wir, mein Mann und ich, wir haben so Kurzgeschichtenbücher und dann lesen wir die uns vor. Wir haben zum Beispiel zu Weihnachten weihnachtliche Kurzgeschichten von Boris Koch auch gehabt. Die hatten da das zusammengeschrieben. So komische, was heißt komisch, aber halt mal ungewöhnliche Weihnachtsgeschichten. Okay, pass auf. Dungeons & Dragons fristet in Europa immer noch ein Nischendasein. In Amerika ist das System aber nicht nur allgemein bekannt, sondern es gibt auch YouTube-Shows, zum Beispiel Critical Role, bei denen sich Spieler beim Spielen aufnehmen und damit mehrere Millionen Zuschauer begeistern. Kann D&D zum Zuschauen ein interessantes Format auch für Nichtspieler sein? Und warum?
Ich habe manchmal das Gefühl, die Frage ist schon veraltet, weil ich glaube, jetzt in der Corona-Zeit sind ja so Streams aus dem Boden geschossen. Ich hatte, glaube ich, vor 2 Jahren schon eine Podcast-Folge, wo ich so Rollenspiel, ich glaube auch Dungeons & Dragons-StreamerInnen interviewt habe. Glaube ich, Folge 19 oder so von den Spin-Off-Folgen, also schon sehr lange her. Kann es unterhaltsam sein für Nicht-SpielerInnen? Ich glaube ja, aber nicht so, wie es aktuell präsentiert wird. Weil es ist ja in allermeisten Fällen so, die sitzen halt nebeneinander am Tisch und freuen sich des Lebens und erzählen, und dann geht es irgendwie 4 Stunden das Abenteuer. Also ja, man sieht ja irgendwie auch, wenn Rocket Beans oder so streamen, dass da ganz viele Leute zugucken. Ich glaube aber, das sind immer noch Special Interest Sachen, wo die Leute teilweise auch gucken, weil es halt berühmte Leute sind, also bei Rocket Beans zum Beispiel. Was ich glaube ich eher funktionieren würde, das gab es 3 Staffeln lang, es gibt es glaube ich jetzt nicht mehr, ist Harmon Quest. Das war Dungeons & Dragons immer nur 1/2 Stunde lang, Kurzabenteuer, sehr auf Komödie gemacht, also unterhaltsam. Und all die Sachen, die jetzt relevant waren, zum Beispiel Kämpfe oder so, wurden im Zeichentrickstil dargestellt. Für 1/2 Stunde lang, also auch, dass es dir nicht langweilig wurde, immer ein ganz kurzes Abenteuer. Das kann, glaube ich, gut funktionieren. Das ganz klassische Stream, selbst wenn es Critical Role ist, die ja das wirklich großartig machen mit ihren tollen Stimmen, weil die alle irgendwie so SynchronsprecherInnen sind. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt meine Mutti da hinsetzen würde und sagen, guck dir das mal an. Ich glaube nicht, dass Mutti da irgendwie länger als 5 Minuten gucken würde.
Also ich finde, da müsste halt schon Leute dabei sein, die generell Fantasy mögen. Ne? Fantasy ist ja nun mal für D&D. Und dann, ich erinnere mich, ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal eine Variante gesehen, die ich auch ganz interessant fand. Und zwar hat ja Larian Studios gerade ein neues Baldur's Gate rausgebracht oder ist dabei, das rauszubringen. Und die haben als Promo-Aktion eine Art Rollenspiel-Stream aufgenommen, in dem sie Schauspieler in Kostüme gepackt haben und die laufen tatsächlich durch einen Raum und interagieren mit bestimmten Gegenständen im Raum. Und die Spieler entscheiden oder die Zuschauer entscheiden, aus welcher Perspektive eines Spielers oder eines Charakters geschaut wird. Ja, also die suchen sozusagen den Charakter aus und den Schauspieler aus und schauen dann halt durch deren Kamera und sagen, ja, mach das, lauf da lang, lauf da lang. Und wenn er dann irgendwie eine Probe hat, dann wird halt auch wirklich gewürfelt und geschaut, was passiert. Und der Charakter agiert halt so lange. Und passieren halt Dinge. Also da stirbt auch mal ein Charakter, der scheidet dann aus und dann muss man halt einen neuen auswählen. Also das war eigentlich sehr interessant zu vermachen. So ein bisschen Lab und Rollenspiel zusammen.
Ja, ich glaube, das ist gerade so eine optische Präsentationssache. Ich glaube, wenn du das mit Lab verbindest oder über Harmon Quest mit Zeichentrick, dann ist es unterhaltsamer, als wenn du nur redest. Also so gut du auch Dinge beschreiben kannst, nicht jeder ist in der Lage oder willens, sich 3-4 Stunden lang Dinge im Kopf vorzustellen.
Ja.
Ja.
Also ich finde auch, du kannst ja versuchen, wenn du sowas als Show machen willst, so eine Kooperation zwischen Impro-Theater und Rollenspielern oder so anzufangen. Das ist zum Beispiel was bei uns im Verein auch schon teilweise jetzt mal angefragt wurde, dass Impro-Theater-Leute zu uns kommen und gefragt haben, hey, wollen wir nicht irgendwie sowas zusammen umsetzen? Das wäre doch voll cool. Also ich hoffe, dass dann noch wirklich was draus wird. Wäre ja total spannend.
Dann hört ihr es wie immer zuerst im nerdigen und niveauvollen Trash-Talk, weil dann gibt es auf jeden Fall wieder ein Interview. Dann, du hast die Ehre der letzten Frage.
Ja, ungeheuer vernünftig fragt Sandfox, wie man Feste feiert.
Das wäre so eine offene Frage. In-game, out-game?
Also out-game bin ich, glaube ich, total langweilig, was Feste feiern angeht.
Als guter Ostdeutscher, gerade jetzt, wo wir hier live in Halle quasi aufnehmen, Sternburg, ganz viele Kästen Sternburger. Aber in-game, ja, wie feiert man in-game Feste? Das ist ja im Prinzip auch eine Aneinanderreihung von sozialen Interaktionen. Vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik. Das muss man halt mögen.
Ja, ich finde, Feste sollten halt irgendwie entweder so einen kleinen Plot bieten, dass du entweder die Möglichkeit hast, dass ein Charakter seine persönliche Agenda irgendwie verfolgen kann oder dass du halt auf einem Fest so ein bestimmtes Ziel verfolgst, weil du eine Person treffen willst oder so. Ja, outgame sage ich immer. Wir mieten uns irgendeine Bude, dann stellen wir uns Sachen hin, jeder bringt was mit, was er mitbringen will und dann hat man einfach eine gute Zeit und niemand fühlt sich hoffentlich genötigt, was zu tun, was er nicht möchte.
Ja, und da wir jetzt beide schon etwas älter sind, wir sind ja mittlerweile schon so weit, dass man irgendwie zu unseren Festen in Anführungszeichen Salate mitbringen muss, statt Bierkästen.
Ja, das war bei mir noch nie so, weil ich einfach keinen Alkohol trinke. Aber Mitbringparty, das ist eigentlich eher was du so machst, wenn du noch jünger bist. Obwohl ich finde das immer noch gut, dass jeder.
Findest du? Ich finde, es ist jetzt so eine alte Sache. Früher hat man nur einen Kasten Bier mitgebracht oder weiß ich nicht, einen Wein oder einen Schnaps. Und heutzutage, also jetzt, ich bin ja jetzt, man kann schon aufrunden auf 40 mittlerweile, was irgendwie erschreckend ist. Da ist irgendwie so, ja, bring doch mal einen Kartoffelsalat mit oder ich habe einen Nudelsalat gemacht. Oh Gott. Und dann schmeckt es immer nicht. Und dann musst du tun, als ob es schmecken würde.
Dann sagst du nächstes Mal mache ich den Kartoffelsalat. Und alle freuen sich und du denkst dir, ah, ich mach's viel besser, weil ich will den Scheiß nicht mehr so essen.
Und dann sind es alles so, ah, ich will nur Essig und Öl dran, ich mag keine Mayonnaise. Da gehört Mayonnaise dran, das ist ganz wichtig.
Ja, dafür bringt man ja mehrere Sachen mit, dass du ein bisschen Auswahl hast. Das war jetzt so, weil letztes Mal das hieß es, okay, es gibt Kartoffelsalat und Würstchen zu Weihnachten. Da dachte ich, nee, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich gesagt, pass auf, ich mach mal Armbrot. Haben sich alle gefreut und dachten, ach, schön.
Und dann gab es nur Bämme mit Schlagwurst.
Nee, ich habe Naanbrot gemacht und Salat.
Das klingt auch gut.
Ja, also ich finde, beim Feste feiern ist immer schön, wenn man einfach sich auch mal verkrümeln kann. So, weil, weißt du, wenn du irgendwie ständig nur Lärm um dich drum hast, und dann geht's dir mal nicht so gut. Dann hast du mal irgendwie so ein Räumchen, wo du dich verziehen kannst. Also super. Ich glaube, ich wollte ja schon dieses Jahr mir so eine Hütte am See buchen. Alle fahren dahin wie so ein Wochenendurlaub eigentlich. Und wer Bock hat, der kann ja irgendwie so Workshop anbieten. Hey, lass uns zusammen malen, wer möchte. Oder ich zeige euch mal, wie man Brot backt. Und dann kann man da mitmachen, muss man aber nicht. Oder man fleht sich in eine Ecke und liest einfach eine Runde. Und wenn man Lust hat, dann geht man wieder mit anderen Personen was unternehmen. Aber so nicht, dass man gezwungen ist, mit den Leuten die ganze Zeit auf einem Fleck zu sitzen.
Ja, ich denke, das ist ein schönes Ende. Wir haben über Essen geredet als Ende, das ist immer gut.
Ja, und übers Feiern. Also lass uns feiern gehen, Philipp. Was ist deine nächste Feier, die ansteht?
Wahrscheinlich feiern wir dann, wenn die Folge rauskommt, weil es wird ein bisschen dauern zwischen Aufnahme und Veröffentlichung, weil noch ein paar andere Folgen dazwischen kommen. Ich denke, 4 Jahre Podcast und 3 Jahre Elea, das werden so die großen Feiern werden. Demnächst.
Und? Kastenbier?
Bei Elea reicht es nicht. Elea ist im Gegensatz zu mir nämlich sehr trinkfest.
Ach so, also 2 Flaschen Whisky.
Ich werde sie mal fragen. Aber ich denke, das kriegen wir schon weg.
Oder Spezialcocktail.
Besoffene Bilder dann auf Instagram. Ah, nee, wir haben kein Instagram, verdammt. Auf Elias Instagram.
Ja, mein nächste Feier wird wahrscheinlich die Einzugsparty sein. Im Februar. Hab ich gleich gesagt, weißt du, wie oft nimmst du dir vor, eine Einzugsparty zu machen oder eine Einweihungsfeier für eine Wohnung? Du machst nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich mache sie direkt am Umzugstermin.
Erst müsst ihr helfen, dann gibt's den Kasten Bier. Das ist sehr geschickt.
Ja, das ist ja, da steht ja eine Grillbar drauf, also kann man direkt grillen. Also wird dann im Februar wird gegrillt und vielleicht können wir noch einen Cocktail mischen. Das wird super.
Dann danke ich dir, dass du Zeit für mich hattest und wir die Hälfte der Fragen durchgeackert haben.
Das ist echt viel mehr geworden als im letzten Jahr.
Letztes Jahr waren es, glaube ich, 6 teilnehmende Podcasts, das heißt 12 Fragen. Und jetzt sind's, ich mal gucken, ich glaube, es waren 27 oder 28 Podcasts. Da haben wir nur die Hälfte gemacht. Die andere Hälfte ist ja dann mit dem Paul. Oder war mit dem Paul, je nachdem, welche Folge zuerst kommt. Ich lasse mich mal überraschen.
Ja.
Worauf ich mehr Bock habe zu schneiden. Dann bis zum nächsten Mal und auch ohne Greifenklaue hoffentlich bis zum nächsten Pottwichteln. Spätestens.
Ja, macht's gut.
Tschüss.